Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen bei Binärgewitter Talk Ausgabe 288, heute mit Felix.
Ich bin der Helle von beiden.
Und Felix.
Hier ist die dunkle Seite des Felix.
Und Markus.
Solche auch ohne Kongress.
Und meine Einer, ich bin Ingo. Hi, hi. Ich habe Kongress ohne Seuche, Gott sei Dank.
Ja. Hattest du wirklich exklusiv Kongress? Ach, wir kommen später darauf, oder? Lass das nach hinten ziehen.
Nach hinten.
Genau, schön strukturiert nach, versteht in
irgendeinem. Ah ja, wir dürfen. Das
nach in irgendeinem Apple-Podcast-Kommentar steht, das ist durchstrukturiert nach ISO 29000, such mich mal, unsere Sendung. Da können wir doch jetzt nicht anfangen, das zu verkacken hier.
Es gibt genau, so echt, wir haben noch andere Kommentare irgendwo?
Ja.
Was ist das?
Was? Ja, du kannst doch Kommentare hinterlassen bei Apple Podcasts, bei.
Ja, aber dass die jemand. Also, warum schaust du die an?
Können wir die nicht mal synken?
Ich gucke ab und zu.
Kann da nicht mal einer?
Können wir das nicht als Notification ins Irk haben? Für alte Leute?
Nein, das ist total gut, wenn Leute auf Apple Podcasts und bei, was weiß ich.
Dieser ist vor allem gut, weil da der Feed nicht ist.
Diese. Den habe ich ja geschrieben, die haben mir nicht geantwortet, die Säcke. Also
die Säcke.
Genau, ihr könnt auf jeden Fall auf anderen Plattformen natürlich gerne eure Likes, eure Sternchen da hinterlassen und uns auch dort Kommentare hinterlassen. Ich lese sie dann, der Rest des Teams nicht, aber ab und zu streue ich das dann hier einfach mal ein. Und irgendjemand hat reingeschrieben, das ist durchstrukturiert nach ISO irgendwas, fand ich sehr witzig. Ist aber auch schon wieder 2 Jahre her oder so.
Ist aber auch
gut, dass ich das jetzt erwähne.
Zwei Jahre haben wir das Problem schon? Das kann ja wohl nicht sein.
Oh mein Gott. Kommen wir zum Blast from the Past.
Felix, Ctrl-J drücken, okay.
Yes. Ctrl-K. Ja, das wollten wir doch nicht mehr sagen. Ja. Wir wurden angehubelt, dass wir zu oft.
Angepöbelt, würde ich es nennen.
Ja, aber das Problem ist, funktioniert sonst halt nicht, glaube ich.
Ja, genau. Ansonsten haben wir halt keine Chaptermarks.
Ja, also ihr müsst euch entscheiden. Ihr könnt hier abstimmen irgendwo. In 2 Jahren wird es dann der Ingo sehen und 3 Jahre später wird er uns das dann vielleicht erzählen.
Schreibt es am besten nicht auf dieser.
Bei G-Podder rein oder so.
Schreibt es bei G-Podder rein.
Dann
ziehe ich das hier vor. G-Podder. Das ja.
G-Podder?
Achso. Hier, genau. G-Podder Issue, Feed, Dinge kaputt. Hier, Sebastian hat gesagt, er bekommt seit Monaten irgendwie mit seinem G-Podder so ein, wenn er einen Refresh macht, bekommt er so ein Internal Server Error.
Vielleicht hat er es auch schon vor Monaten gesagt, aber jetzt ist halt erst wegen ihn geworden angekommen.
Nein, naja. Der hat es auf GitHub uns tatsächlich zukommen lassen.
Genau, also, okay, der hat halt ganz toll ein Issue aufgemacht und beschrieben, was das Problem ist und so.
Und erstaunlicherweise haben das alle gelesen, im Gegensatz zu allen anderen Sachen. Issues lesen wir nämlich auf GitHub.
Ja, tatsächlich. Und Issues werden tatsächlich auch gefixt, weil wenn ihr das Issue gut beschreibt, was das Problem ist und man das irgendwie nachvollziehen kann und irgendwie reproduzieren kann, habe ich das halt ausprobiert und es halt tatsächlich war halt tatsächlich so, das Problem war, dass wir in gewissen in gewissen Artikeln, also da, wo irgendwie was eine Sendung darstellt, was irgendwie die Shownotes sind, plus die Metadaten zu den Audio-Files und das Datum und der Titel der Sendung und so. Da haben wir zum Teil, haben wir da so ein Date, Time mit String und zum Teil haben wir da nur so ein Datum. Und was der Ruby-Code halt probiert hat, war halt so ein Time-Parse. Für alte Sendungen, wo da halt nur ein Date stand, hat das leider nicht funktioniert und ja, darum sind die Feeds da gecrashed. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein Feed von Anfang an haben wolltet, dann war das vermutlich die letzten paar Monate kaputt oder so.
Ja.
Hat nur niemand gemerkt oder niemanden interessiert.
Naja, es machen, glaube ich, auch nicht viele Clients. Also nicht alle Clients lesen halt diesen Tag aus, dass sie versuchen, den nächsten Feed und den übernächsten, also dieses Page-Feed-Ding zu benutzen.
Pagination.
Ja, also das haben wir zwar drin und es gibt 1, 2, 3 Clients auf diesem Planeten, die das benutzen.
Und die sind direkt kaputt gegangen. Ne?
Die sind halt bei uns kaputt gegangen. Deswegen haben das wahrscheinlich nicht alle gemerkt. Ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt im Hauptfeed? Wie viel Dinger haben wir drin? Haben wir 50 drin oder so?
Keine Ahnung, aber limitiert, ja.
Es ist limitiert, ja, ganz einfach, weil sonst irgendwie hier alle auf uns einprasseln.
Ja, und weil die Clients hinten überfallen und so.
Genau, weil es zu groß wird auch. Also das gab mehrere Gründe, weswegen wir dann dieses Page-Feed eingeführt haben, was ja hier im Podlove-Projekt mit gepflegt wird sozusagen oder da als Standard vorgeschlagen wurde. Und es gibt halt ein paar Clients, die können das. Und scheinbar haben wir es kaputt gefrickelt. Ja.
Sorry. Na, ich habe es jetzt hingefrickelt und es gibt jetzt einen Test dafür und so. Vielleicht, ja. Jetzt können wir was anderes kaputt machen im Feed.
Perfekt.
Ist auch lustig fand ich, also auch bei Radio Tux hat mich die Woche, oder nee, um Weihnachten jemand angeschrieben. Auch sein Antenna-Pod stolperte über den Radio Tux Feed. Grund war da, dass eine Sendung doppelt drin war. Und zwar eine von 2014 war nice. Doppelt drin. Januar 2014 war doppelt drin. Und jetzt kam jemand, der geschrieben hat, ja, der Podcatcher meckert da. Ich dachte, 2014?
Warum? Vielleicht hat jemand was im Antenna-Pod gefixt und jetzt stolpert er.
Ja, also es kann auch sein. Ja, es ist manchmal krass. Habe ich heute auch gefixt. Also auch der Radio-Tux-Feed hat auch Probleme. Also es liegt nicht nur an unserem selber gefrickelten Zeug, sondern auch andere Frickel-Software macht komische Sachen mit Feeds. Und da war das Problem, dass es zweimal denselben Podcast gab. Und das fand er nicht lustig.
Mit der gleichen UID und dem Kram, oder?
Ja, eben nicht. Also,
okay, aber dann sollte das ja eigentlich okay
sollte
sein.
Ja, eigentlich, ja.
Eigentlich, ja, also mit einer unterschiedlichen GUID, genau. Ja. Da war eine andere Zahl drin.
Ja, dann ist das aber eigentlich, also ja, das ist natürlich auch kaputt bei dir im Feed, weil du willst ja vermutlich nicht die gleiche Sendung zweimal
nacheinander hören, ja.
Drin haben, aber vermutlich ist dann...
Trotzdem, genau. Es gab bisher auch nicht das Problem, oder zumindest hat es niemand reported. Erst jetzt ist es aufgefallen, dass das ein Problem darstellen könnte. Ja.
Tja. Was man nicht alles herausfindet.
Ja. Also...
Ich muss nur lang genug warten.
Also auch diese Client-Software wird immer besser. Ihr findet immer mehr Fehler und ihr seht, ihr könnt die uns reporten. Wir sind dann dabei und fixen die dann. Genau. Nee, war eine unterschiedliche GUID. Genau. Eine war 7980 und eine war 7981 und er hat trotzdem gemeckert.
Ja, dann ist das aber eigentlich vermutlich ein Bug in Antenna-Pod, oder?
Gib.
Weil der müsste ja dann damit klarkommen, weil du kannst ja alles andere darf ja gleich sein. Ja,
dann war es vielleicht schon andersrum. Dann hat da nicht jemand was repariert, sondern dann hat da jemand was kaputt gemacht. Und wir haben jetzt einen Bug-Report gemacht, obwohl alles in Ordnung war,
Nee, es war ja trotzdem, also du willst ja nicht zweimal die gleiche Sendung im Feed haben. Das ist schon auch ein Bug, das ist schon auch ein Problem. Aber es fällt jetzt halt auf, weil AntennaPod was falsch macht.
Nee,
die Sendung hatte ja nur den gleichen Namen, es war ja nicht die gleiche Sendung.
Es war dieselbe Sendung, sie hatte eine andere
UUID.
Aber hatte eine andere GUID, genau.
Ja, schwierig.
Oh. Tja. Ja.
Ist alles kaputt.
Alles kaputt.
Aber jetzt repariert.
Ist alles repariert. Wir reparieren alles. Genau. Ihr sagt uns, was kaputt ist und wir reparieren alles.
Genau. Und auch anders.
Stimmt.
Wir sagen, was kaputt ist und ihr repariert das auch. Ihr erinnert euch vielleicht schwach, das letzte Mal habe ich ja hier TCP-Clamping erklärt, was man da machen muss, weil IPv6 und Leute nicht Dinge kaputt und so. Stellt sich raus, bin ich natürlich nicht der Einzige, haben Leute auf Twitter gesagt.
Es gibt noch eine andere Person, die das
genau,
auch
hat. Genau, es gibt zumindest eine andere Person auf Twitter, die sagt, genau dieses Problem hatte ich auch, habe ich jetzt auch mal hier TCP-Clamping gebaut und funktioniert es viel besser mit diesem IPv6. Also funktioniert auch andersrum.
So gut.
Genau. Und ich glaube, das ist alles Blast from the Past, außer ihr habt da noch was.
Nein. Nee.
Dann.
Ich glaube, den Rest kommt später nochmal was.
Gut. Dann kommen wir zum Toten der Woche. Dieses Keypass X. Das können sie nicht, das also finde ich nicht
gut. Hast Ctrl-K gedrückt?
Natürlich. Das kontrolliert, aber.
Ja, keine Ahnung, was ich drücken muss.
Wir sind doch immer. Ihr sagt mir das ja immer.
Ja, okay. Genau, Keypass X ist schon eine Weile, wird es nicht mehr weiterentwickelt. Wir sind, glaube ich, auch die meisten sind schon umgestiegen auf Keypass XC, auch die meisten Linux-Distributionen. Also wenn ihr es heute versucht zu installieren, werdet ihr wahrscheinlich Keypass XC bekommen. Und jetzt kam aber die offizielle Meldung sozusagen, ja, ist tot. Also haben jetzt, weiß ich nicht, letzte Version 2006, also schon eine Weile her. Ups. und irgendjemand hat sich dem Gott sei Dank angenommen und warum auch immer es dann XC geworden ist, so, ich weiß nicht, jetzt ja X Plus oder XNG oder keine Ahnung, irgendwas ja. genannt, warum auch immer es XC ist. Ja, jedenfalls.
Wenn das nächste Buchstabe auf der Tastatur.
Ja, okay.
Das ist ein guter Punkt.
Ja, okay.
Das ist ein sehr guter Punkt, Markus.
Oder für cool. Extra cool.
Ich glaube, es war cool.
Genau. Und wenn das jetzt einschläft, ist es dann XCV, ja? Oder so.
Ja.
Oder
ja. XCF, um anzudeuten, dass ein Level höher ist.
Krass. So Meta.
Ich glaube, hier entsteht gerade ein klares Pattern für ein neues Versionsschema.
Ja. Wir gehen weg von diesem Semantic Versioning hin zu Coolness Versioning.
Ja, mehr gibt's da, glaube ich, nicht zu sagen. Also, das ist jetzt offiziell tot. Irgendjemand hat sich jetzt endlich mal hingesetzt und hat gesagt, ja, ist wirklich tot. Ist
tatsächlich tot.
Und alle, die es noch irgendwo verwenden, bitte geht auf das tolle neue Teil Keypass XC.
Ja. Macht Sinn.
Gut.
Können wir einen Wikipedia-Artikel für dieses Versionsschema
machen? Schreibt mal eins auf.
Hier, wir haben uns.
Aber bitte in der englischen.
Ja, damit es nicht gelöscht wird, ne?
Ja, richtig.
Wegen nicht relevant. Was sonst noch? Was ist sonst noch gestorben? Hier, Google Toolbar.
Ah, die Google Toolbar, genau. Das sind die wichtigen Sachen. Google hat mal wieder Google-Dinge getan und irgendwelche Sachen getötet, aber das war auch so ein Ding, da bin ich ehrlich gesagt froh. Also ich hab bis zu dem heutigen Zeitpunkt mich nicht dran erinnert, dass es noch gab. Hab's dann aber wieder gemacht. Und dann war ich ein bisschen erleichtert, dass es jetzt tot ist.
Wie, du hast es extra installiert und dir angeguckt?
Nee, ich hab nur dran gedacht, dass es das mal gab, zu AOL-Zeiten oder wann das war, wo du die Google Toolbar haben konntest.
Warum? Ja, waren das nicht diese Teile, die im Internet Explorer irgendwie, wo du 30.000 untereinander hattest und dann einfach keinen Platz mehr zum Surfen hattest?
Ja, genau, die.
Also die Leute, die sich
MSM
irgendwie alle Toolbars installiert haben und dann eigentlich war das unbenutzbar, das Ding?
Ja, aber das, ja genau, also es ist, meistens kam die irgendwo mit irgendwelchen anderen Mülltools, zum Beispiel so. Über Java kriegst du dann die MSM Toolbar oder so.
Das war alles, weiß ich nicht, Scam.
Ja, auf jeden Fall, also super Scam-Sachen. Und deswegen Google Toolbar das gleiche quasi. So eine Scam-Toolbar, die deinen Browser verkleinert hat. Das war halt quasi damals, wo es noch nicht richtig Plugins gab oder so, hast du halt Toolbars gehabt.
Ja.
Behaupte ich.
Ich traue dieser Zeit nicht nach, würde ich jetzt mal sagen.
Nee,
warum das war nicht? Das war also toll. Eine
gute Zeit.
Ja,
früher war alles besser. Früher war alles besser.
Nein.
Toolbars.
Nicht alles, aber es war schon gut. Jede Zeit hat ihre Zeit oder so ähnlich. Oder wie war das?
Ja.
Jede Zeit hat ihre Zeit.
Genau.
Schwierig.
Ja, und in diesem Sinne gibt's dann natürlich nach den Toten auch Untote.
Untote.
Deren Zeit wahrscheinlich nie vorbei ist.
Ist das so?
Ja, das haben Untote so an sich, oder?
Nicht
tot zu kriegen.
Untote.
Untote, was sind Untote?
Die gab's mal, dann gab's sie eine ganze Zeit lang nicht mehr.
Ja.
Und jetzt gibt's es wieder. Auch wieder so ein Ding, vielleicht, was man nicht unbedingt braucht.
Vielleicht
aber es ist
hat niemand zurück. Drauf gewartet, ne?
Nee, es hat vielleicht niemand drauf gewartet, aber jetzt, wo ihr wisst, dass es das gibt, vielleicht braucht es ja jetzt.
Brauchen wir es auch nicht.
Jetzt erzähl doch mal, was meinst du okay. denn? Was ist denn wieder da?
Mediengewitter.de.
Oh Gott, das ist doch schon 10 Jahre her.
Erinnert ihr euch noch?
Ja, 10 Jahre.
10 Jahre ist es her. Es mindestens. Hat so viele Node.js-Migrationen überstanden. Und jetzt ist es wieder zurück in Original-Domain. Der Flighty hat nämlich hat die Domain abgetreten. 2017 hat sie wohl noch funktioniert. Mediengewitter.de hat die an mich übertragen. Ich habe das erste Mal quasi einen Domain-Transfer mitgemacht mit ihm. Und es war erstaunlich einfach. Also du kriegst quasi irgendwie einen Code auf der einen Seite, gibst den auf der anderen Seite an und dann hast du es auf der anderen Seite. Das war schon echt eine smooth Experience. Jedenfalls, mediengewitter.de ist zurück. Der ultimative Prokrastinator-Generator.
Oh Gott. Es ist wie früher. Es zeigt irgendwelche komischen Bilder an.
Genau, und es geht automatisch weiter, du musst nichts drücken.
Aber es sind irgendwie, also, ja. Irgendwie so richtig funktionieren tut's aber auch nicht mehr, ne?
Ja, wieso? Funktioniert alles?
Doch, bei mir funktioniert's auch.
Bei mir funktioniert alles
wunderbar. Aber als außer ich das erste Mal benutzt habe, wollte es nicht, aber jetzt hier im Firefox ging's.
Okay. Also, es zeigt,
wo kommen die Bilder her?
Aus dem Internet. Das ist das Ding. Also, aktuell ist es gerade noch eine Weiterleitung an die Instanz von einem Kumpel. Und die Bilder kommen gerade von verschiedenen Quellen, Reddit und weiß nicht, 4chan gibt's wahrscheinlich auch und irgendwelchen anderen Sachen, Bildschirmarbeiter, solche Sachen. Dort werden nicht mehr die Bilder gescrapt, sondern nur noch die Links. Das heißt, sind quasi alle gehotlinkt und werden dann hier einfach nur noch angezeigt. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Dadurch, dass Tupio mit dabei ist, die Frontpage ist manchmal nicht ganz safe for work, also muss man jetzt halt schauen. Ich habe es mal dazu geschrieben, dass es so ist. Man kann mit links und rechts kann man quasi kann man quasi unten durch die Bilder scrollen. Das Besondere an Mediengewitter ist, dass alle die gleichen Bilder sehen. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi auf der Webseite seid, das mittlere Bild anhabt, dann ist da jetzt Kermit. Und das ist schon cool.
Also bei mir ist es dann auf jeden Fall recht verzögert.
Warum?
Das kann ich
sagen. Clearly not safe for work.
Na, weil ich erst jetzt auf das Kermit-Bild hat's umgeschalten.
Ah.
Ja, keine Ahnung.
Und das aber auf jeden Fall bestimmt so, weiß ich nicht, 30 Sekunden.
Ja, keine Ahnung, was du mit deinem Google gemacht hast. Auf jeden Fall ist es ist quasi basiert es auf WebSockets und der Trigger kommt quasi immer vom Server und geht an alle Clients zur gleichen Zeit.
Ah, ist das Problem, wenn du mal von Hand nach links und rechts...
Ja, dann geh halt, ja genau, also wenn du links und rechts gehst, dann bist du immer auf der linken oder rechten Seite.
Ja, dann bist du vor allem geoffsetet, wenn es nur so ein Trigger ist, oder?
Ja, genau, du bist immer geoffsetet, aber ist auch cool, weil dann hast du quasi die Bilder.
Aber dann sehe ich nicht das gleiche, sondern sehe ich das später.
Ja, wenn du natürlich nach links und rechts gehst, ist immer so. Ja, wenn du was anders machst, wenn du es nicht einfach nur öffnest.
Du meinst, wenn ich das falsch benutze, dann funktioniert es nicht richtig.
Nee, es funktioniert genauso, wie es quasi gedacht ist. Deswegen...
Ah ja. Nicht nach links und rechts immer, klicken.
Nicht immer safe for work.
Genau. Seh dich.
Ja, das ist quasi Mediengewitter. Das ist wieder zurück.
Echt Untote der Woche, dass es das noch gibt. Also es sieht immer noch scheiße aus wie früher, aber...
Hey, es sieht nicht scheiße aus. Es ist in Bildern. Ja. So oben und unten eine Toolbar. Die suchen wir nicht drauf.
Kannst du da eine Google Toolbar reinbauen, bitte?
Und auf der linken Seite ist der Chat. Der globale Chat, wo du reinschreiben kannst. Kannst schreiben, Und alle bekommen's. Und
schön.
Alle super. Heißen anonym.
Sehr schön.
Amazing.
Das ist wirklich, es ist die 2013 oder weiß nicht, 15 oder wann wir es geschrieben haben, gebaute Software, einfach nur migriert.
Ja.
Einfach immer nur migriert und es hat einmal diesen Umstieg erfahren von Bildern zu Links. Das hat sich geändert. Aber sonst eigentlich nichts. Sonst ist quasi das Gleiche. Und das ist gut, das hat relativ lange überlebt, so wie es ist.
Genau. Warum müssen alte Sachen, die gut sind, dann neu gemacht werden?
Ja, also, außer der irgendwo sagt, der sieht scheiße aus, aber der sieht sehr, sehr gut aus.
Ja, also es gibt Sachen, die braucht das Internet nicht, aber...
Also ich meine, was ist denn da jetzt? Du hast quasi einen Gradienten in der Mitte, dann hast du oben und unten einen schwarzen Balken und dann steht oben links Mediengewitter.
Ja,
und das ist jetzt quasi alles an Design.
Genau, es ist fertig. Es muss auch nie wieder verbessert werden. Ihr könnt es euch angucken, aber wie gesagt, ist nicht not safe for work. Also vielleicht nicht auf eurem Arbeits-PCs. Obwohl, wenn ihr im Homeoffice unangezogen, dann ist auch egal.
Ja, also, genau.
Der Zug hat's ist auch. Cool. Ingo, das war ein Bild für dich. So, ich mach das jetzt aus, sonst höre ich nicht auf, darauf zu starren.
Ja, ja, das stimmt.
Leute, die auf Binärgewitter, nee, Mediengewitter starren.
Auf Mediengewitter starren, genau.
Vier Podcaster, die auf Mediengewitter starren.
Ich mach mal okay. Possibly not safe for work weg, weil es auf jeden Fall definitely not safe for work.
Ja, ja, also, ja. Kommt halt auf ja, deine Definition von safe for work an.
Ich. Ja, wenn du quasi in dieser Branche arbeitest, wahrscheinlich ist absolut safe for work.
Kommen wir zu den News. Und da kam kurz nach unserer letzten Sendung ist irgendwas Großes passiert und wahrscheinlich habt ihr es alle mitgekriegt, aber auch wir wollen nochmal kurz drüber reden, nämlich über Log4j und das, was da passiert ist.
Genau, nicht nur Log4j selber, weil das ist eine Library, die meisten vielleicht kennen,
ja,
sondern diese ominöse Log4j Schwachstelle in 2021. Log4Shell oder wie heißt sie noch?
Ja, ja.
Was gab es noch für Namen? Logjam war, glaube ich, das andere noch.
Wie jetzt? Die konnten Log4Shell sich nicht mal auf
Was ist denn das? Hat sich durchgesetzt, oder? Ja. Log4Shell, ja.
Log4Shell war durchsetzen, beziehungsweise die ist der entsprechende der CVE dazu. Nämlich, der wird uns auch ein bisschen verfolgen. CVE 2021 44832.
Ja, dann genau, nee,
warte mal, 832 nicht, sondern 228.
Ja, das Schöne ist ja,
da würde ich gleich gerne anknüpfen, warum es das noch länger verfolgen lässt, aber vielleicht müssen wir erstmal noch mal kurz ein Wrap-up machen, was das Problem war.
Mhm. Ja, dann unser Sicherheitsexperte dann. Nee, wieso? Du bist unser Sicherheitsexperte. Du musst
Markus,
hier.
Markus, irgendjemand, der quasi daran arbeiten musste, dass es auf Arbeit integriert würde.
Ja, Markus, jetzt ist die Frage, genau, wer hier, genau. Jemand macht Java und jemand hat irgendwie Sicherheitscomputer-Dinge.
Ja, genau. Macht das Schnick, Schnack, Schnuck, oder?
Das Problem war, dass es in Log4j ein Feature gab, das dazu geführt hat, dass Dinge, die gelockt wurden, evaluiert wurden, bevor sie gelockt wurden, was ganz praktisch ist, wenn man Dinge auswerten möchte, bevor sie ins Log geschrieben werden. Das führte aber dazu, dass kombiniert mit einem anderen Feature, dass ein JNDI, Java Native Descriptor Interface, JNDI, ich bin mir unsicher bei der Abkürzung, das darüber ein Remote Lookup machen würde. Und so war es also möglich, dass man eine JNDI-gültige URL eingeben konnte. Wenn die ins Log geschrieben wurde, hat Log4j diesen String evaluiert, aufgelöst und von der URL, wo da eingepflegt wurde, Dinge nachgeladen. Und wenn sich hinter dieser URL dann Java Bytecode verbarg, dann hat er diesen Bytecode evaluiert. Und zadam hatte man eine Remote Code Execution Vulnerability. Und ja, das war ein Feature as designed. Also das interessant, das finde ich interessant zu betonen, dass es hier kein Bug, das hat sich nicht eingeschlichen, sondern das wurde bewusst gebaut, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein.
Ja, es war vielleicht ein Design-Bug, oder?
Also ja, quasi genau, ja, definitiv. Da war einfach diese Verknüpfung der Umstände ist nicht passiert, vermutlich mangels Wissen oder mangels Überblick. Und so ist es dann dazu gekommen, dass es da diese Sicherheitslücke gab, ja. Das war jetzt die sicherlich etwas vereinfachte Darstellung, aber ich hoffe, sie war einigermaßen nachvollziehbar. Und nicht völlig falsch, wenn jetzt der Felix nicht widerspricht.
Nee, alles gut. Also es zusammengefasst ist quasi dadurch, dass was gelockt wird, was vom Angreifer gesendet wurde, kann es quasi zur Ausführung von Schadcode kommen. Und quasi Logging, was halt viele Tools tatsächlich auch tun, ja. Es ist schon ein Einfallstor, was relativ schwerwiegend ist, weil es halt an so vielen Projekten gebunden ist und so tief sitzt.
Ja. Weil es überall die ganze Zeit passiert. Der Angreifer musste jetzt quasi nur noch herausfinden, was er tun muss, damit ein Log-Eintrag ausgelöst worden ist und was er wo eingeben muss, damit das dann auch gelockt wird. Und was ja, zum Beispiel, weil so Benutzernamen in Login-Feldern relativ naheliegend ist, weil die aus Audit-Gründen sehr häufig gelockt werden. Das ist, weil deine Bank will zum Beispiel protokollieren, wann du dich in dein Konto eingeloggt hast. Deswegen wird dein Benutzername da gelockt. Ständig.
Ja.
Genau, das Problem ist halt ein bisschen, dass man häufig untrusted User Input loggen möchte, weil das häufig halt relevant für, wenn es zum Beispiel auch crasht, ist halt irgendwie interessant, was hat denn der User in die Textfelder reingeschrieben, dass es crasht. Das heißt, du willst das halt loggen und ja.
Aber genau da ist dann, liegt dann eigentlich auch schon der Hase im Pfeffer, weil genau für diese Fragestellung willst du ungefiltert exakt das loggen, was der Benutzer eingeben hat und es nicht evaluieren lassen.
Genau. Mhm. Oder sanitizen oder irgendwas
halt. Ja, noch, ja. Genau.
Tja. Und es muss ja noch nicht mal was gewesen sein, was der User eingegeben hat sozusagen, selbst wenn du dein Device so genannt hast. Ich glaube, habe ich nicht irgendwas.
Das war das Problem. Jetzt kommen wir vielleicht zu den Beispielen bei den großen, den großen Playern, oder? Quasi alle großen Player waren betroffen. Ein großer, das, was der Ingo gerade sagt, war Apple. Genau.
Du konntest also dein iPhone einfach in JNDI // such mich mal irgendwie umbenennen und dann hat es lustige Dinge im Backend von Apple getan.
Mhm. Mhm. Genau, ein anderer populärer Fall war Minecraft. Die Minecraft-Server konnten damit hochgenommen werden, in mehr oder weniger 0, nichts. Und aber auch die Minecraft-Clients. Also und an der Stelle wurde dann bewusst, dass es eben nicht nur Server sind, die anfällig sind, sondern auch die Software, die bei Nutzern auf den Desktops läuft. Und das hat dann natürlich in der Branche für noch mehr Wirbel gesorgt, weil die Absicherung dann da oder die Arbeit, die zu tun war, noch auf ein anderes Level gehoben wurde. Und dieses, unsere Software ist ja keine Server-Software, wir sind raus, damit konnte man sich nicht mehr rausreden. Nee, es mussten alle Anbieter von Software, die irgendwo Log4j benutzt, waren aufgefordert, Patches zu liefern. Das haben dann auch alle ganz emsig getan, nur um dann, wie das so üblich ist, wenn so eine Schwachstelle auftaucht, weil dann wird ja auf einmal plötzlich genauer hingeguckt in den Projekten, noch ein paar weitere Schwachstellen gefunden wurden, so dass wir dann eine Woche hatten, wo mehr oder weniger täglich neue Log4j-Versionen kamen und man täglich ein neues Release seiner Software rauswerfen durfte.
Das aber, das doch, also ich finde das eigentlich gut, dann bekommen die Leute vielleicht ihren Release-Prozess mal unter Kontrolle, weil eigentlich willst du sowieso immer deine Software so haben, dass du irgendwie auf einen Button klickst, das ganze Release-Zeug automatisch passiert und wenn das halt noch nicht ist, dann
das ist richtig, aber
jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu bauen.
Ja, wir bauen Software für Menschen, die das sehr unter Stress gesetzt hat, so schnell ihre Software nochmal wieder ausrollen zu müssen. Also das, der Release-Prozess der Software, also die Frage ist ja immer, wie weit geht Release? So für uns als Anbieter, Dienstleister ist das immer bis zur Übergabe. Das ist relativ gut durchorganisiert, automatisiert. Und dann beginnt ja aber das zu rollen bei denen, die das dann auf den Clients wirklich ausrollen müssen. Und das sind nochmal Prozesse, die ja auch optimiert sein wollen. Und das sind sie tatsächlich in den meisten größeren Organisationen noch immer nicht.
Noch ganz kurz Nachtrag. Log4Shell, die ursprüngliche CVE war 44228. Also da waren quasi jetzt noch ein paar CVEs dazugekommen, was du ja schon erklärt hast. Genau, 44228 ist die Zahl quasi des Jahres 2021 für mich.
Ja, und jetzt vielleicht da nochmal, jetzt haben ja alle fleißig gepatcht und neue Releases ausgerollt. Aber du hast das eben ja schon angedeutet, das ist noch nicht vorbei. Was meintest du damit?
Felix. Achso, ich?
Ja.
Oder ja, der andere Felix.
Ja. Nein, du hast es gesagt.
Ach so. wo habe ich was gesagt?
Du hattest eben gesagt, das ist, wir haben es noch nicht hinter uns, Log4Shell. Das ist noch nicht ausgestanden. Und jetzt habe ich ja aber gerade eben gesagt, waren alle ganz emsig und haben neue Versionen rausgehauen.
Ja, also genau, Log4Shell ist halt quasi eine Schwachstelle, die so tief in allen möglichen Produkten und Projekten und Toolchains und allem möglichen sitzt, dass uns das noch ein paar Jahre quasi verfolgen wird, weil oft ist es halt so, man weiß relativ gut, was man eigentlich selber für eine Software baut, aber man weiß nicht so gut, was man für eine Software verwendet zusätzlich, was halt jetzt noch eingekauft wurde oder was halt irgendwie als Zulieferung kam oder was halt irgendwo anders herkam. Und solche Sachen werden halt, das wird sich noch ein paar Jahre ziehen. Es wird immer wieder quasi rauskommen, da war auch eine Log4j mit einem Java-Zeugs mit drin. Und das ist quasi meine Voraussicht. Zusätzlich kommt es halt da gibt's halt auch bestimmte Bereiche, wo so eine schnelle Nachbesserung nicht ohne weiteres möglich ist. Zum Beispiel Militär, Bahnsektor, kritische Infrastruktur.
Ja. Aber gerade dieses Kritische sollte auch eigentlich Hoffnung dafür geben, dass es sehr wohl schnell geht. Nee,
das ist anders. Kritische Infrastruktur ist kritisch, dass es läuft und nicht kritisch, dass es schnell gefixt wird.
Okay.
Das ist quasi der Unterschied, ja. Aber genau, da in solchen Bereichen, die halt viel Dokumentation und viel so drumherum haben, das, wo man nicht einfach mal was ausrollen kann, das sehe ich noch über die Jahre weiterkommen. Immer die gleiche Schwachstelle.
Wie siehst du das Risiko, dass jetzt Systeme schon exploited wurden, aber nicht erfolgreich gereinigt werden können jetzt und man dann so in einem halben Jahr, wenn die ganze Aufregung weg ist, sieht, dass da quasi schlafende Trojaner wieder reaktiviert werden und so, dass man das dann gehäuft sieht?
Also schon gibt's immer wieder, aber jetzt quasi die erste Welle ist ja auf jeden Fall, dass schnell mal geschaut wird, ja, dass quasi die ganzen Low-Hanging Fruits abgegrast werden von den Angreifern. Und das ist halt in den allermeisten Fällen, was man halt jetzt sieht, Verschlüsselungstrojaner. Mhm. Und die werden halt nicht irgendwann aktiviert, sondern die werden halt jetzt gerade aktiviert beim ersten Exploit. Und dass es dann später kommt, hatte ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ja. Aber
das vielleicht bedeutet dann, da bist du ja schon groß geplanter oder ein größer geplanter Angriff sein sozusagen, dass du dir wirklich Gedanken machst, den greifst du jetzt an, willst dann aber erst in Zeit X irgendwas machen, weil, keine Ahnung, ist eine wichtige Bank, willst du Geld abräumen oder was weiß ich.
Ich hatte die Einschätzung, da in dem Kontext gelesen, dass Leute, wenn sie Zugang zu einem System haben, trotzdem erstmal abwarten und dann Informationen zu dem Kontext sammeln, in dem sie jetzt einen Zugang haben, um dann größtmöglich Gewinn daraus zu scheffeln und nicht auf gerade hinaus erstmal dann den Verschlüsselungstrojaner losschicken mit einer Forderung über, weiß ich nicht, 1500 Euro, wenn sie hinterher feststellen, verdammt, das war der Zentralrechner der Deutschen Bank, da hätten wir auch 15 Milliarden fordern können. Das so sozusagen, also, dass das der Grund ist.
Ja, also das ist halt, es kommt halt immer auf den Angreifer an und es kommt halt immer auf die Ziele an. Es wird noch viel und oft jetzt wahrscheinlich noch rauskommen, so, oh ja, wie also was ich schon gesagt habe, ja, da war auch noch ein Log4j Schwachstelle, also oder ein altes Log4j drin.
Ja,
das kam halt nicht beim ersten Versuch mit dem Ändern des User Agents oder sowas mit raus, sondern halt über einen anderen Weg, über zum Beispiel, was der andere Felix gesagt hat, über einen erzwungenen Crash oder sowas, ja. Dass quasi dass halt verschiedene Schwachstellen zusammengezogen werden und Log4Shell dann quasi eine ist.
Ja.
Also das sehe ich.
Ja, zu dem definitiv. Naja, das sehe ich auch so. Aber zu dem, dass man so auf Jahre später feststellt, ach ja, da in der Dependency war auch noch Log4j in der alten Version drin, dafür gibt's doch mittlerweile die Scanner. Also das dürfte doch eigentlich durch keinen Deployment-Prozess mehr durchgehen.
Ja, nicht durchs Deployment, aber durch die Sachen, die laufen. Also
alles, ja, aber was die jetzt halt werden doch jetzt hoffentlich, also wir haben alle Systeme gescannt.
Ja, du bist
ja halt aber das ist halt.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel Zeug an den Kunden verkauft hast, ja,
ja.
Ein kritischer Infrastrukturkunde, und schlimmstenfalls, Firma gibt's nicht mehr, ja, die ist pleite gegangen vor letztes Jahr, ja, weil die halt zu lange auf den nächsten Auftrag gewartet haben, was jetzt nicht unüblich ist im kritischen Infrastruktursektor, ja, genau, die war relativ klein, hatte irgendwie nur ein paar tausend Mitarbeiter, ist dann irgendwie pleite gegangen, hatte so ein Log4j halt mit in ihrer Software drin, ist jetzt ausgerollt in 10 großen Kunden, ja, bei 10 großen Kunden.
Klar, wenn es den Dienstleister nicht mehr gibt und der große Kunde selbst zwar vielleicht noch merkt, dass es da dieses Problemchen gibt, aber dann Management sagt, wir abschalten ist teurer als Risiko eingehen, klar, dann ja, sehe ich das auch.
Ja. Ja. Also wenn das überhaupt dann so eine bewusste Entscheidung ist, dann mehr so ein Niemand sieht so wirklich, es ist halt also nicht so klar, dass das überhaupt ein Problem wäre.
Ja, oder zum Beispiel, du hast irgendwie solche IoT oder solche Industrierouter oder Switches oder Netzwerkequipment und da läuft halt so eine bescheuerte Webinterface drauf und das Webinterface ist Java Und dann, zack, geowned. Und das fucking Netzwerkequipment, weil es irgendwo steht.
Mhm.
Und das ist da den Überblick zu bekommen. Oder was weiß ich, das ist ein Smartcard, ja, läuft Java drauf. Hoffen wir jetzt, dass kein Log4j mehr drauf läuft, aber du siehst das Problem, ist quasi, das ist halt, weil Java halt überall drauf läuft und Log4j eine relativ verbreitete Dependency ist, sehe ich das Problem schon.
Ja, man kann ja hoffen, dass bei diesen ganz alten Sachen noch die alte Log4j
Log4j ja, dass das noch Log4j 1 ist, ja.
Ja,
also das stimmt. Sagen wir so, bei uns auf Arbeit war das rettende Ding. Alle Log4j-Sachen, die wir hatten, nur noch eins. Jetzt kannst du sagen, das ist gut oder ist es schlecht. Weiß ich nicht. So auf jeden Fall unsere typische Sicherheit durch Ignoranz-Sache.
Interessant. Interessant ist es.
Ja, also Log4j Version 1, also in der Version 1.4, ist seit 2015 out of maintenance.
Ja, genau.
Mhm.
2015.
Gut abgehangener Code.
Ja, gut abgehangene Software, die nicht mehr gefixt wird, aber auch diese Sicherheitslücke nicht hat. Ja, ich habe mich auch etwas weggeschmissen. Also es war nicht alles, aber es waren ein paar Stellen, wo sie dann sich nicht sicher waren und da war es dann, ja, es ist noch Log4j 1, müssen wir uns keinen Kopf machen. Also schon einen anderen Kopf vielleicht.
Einen anderen Kopf, ganz viele andere CVEs. Was ich immer wichtig fand, jetzt auch aus dem Kontext mit den Diskussionen mit verschiedenen Projekten. Es ist nicht nur Log4j. Es gibt auch eine Lücke in Logback. Und deswegen, Log4Shell hat es jetzt an die Oberfläche gespült und hatte sicherlich die schwerwiegendste Lücke. Aber es gibt auch in den anderen Logging-Bibliotheken Probleme. Also schaut euren Code an und schaut euch die Exploits an. Es ist nicht nur, jetzt zum Beispiel ein populäres Beispiel ist, wenn man eine bestimmte Konfiguration von Spring Boot fährt, dann ist da nur das Log4j API drin, aber nicht der Log4j Core. Dann ist man streng genommen erstmal raus. Aber dann läuft hinter dem API als Implementierung oft ein Logback. Und im Logback sind auch Sicherheitslücken gefunden worden. Also auch da dann jetzt das Security Release, oder es ist, glaube ich, am 23. war es sogar ein reguläres Release von Spring Boot, das darauf aktualisieren und zusehen, dass man diese Dependency los wird. Und auch wenn man die Version von Spring Boot gerade nicht anheben kann aus Gründen, man kann diese Dependencies, auch wenn sie transitiv ins Projekt kommen, man kann die pinnen und auf eine höhere Version heben.
Mhm.
Das muss man tun.
Gibt's da eine Übersicht? Weil es gibt ja auch jetzt für das Log4j gibt's jetzt, Leute haben sich das dann ja angeschaut und noch gesehen, so, ja, und wenn man jetzt irgendwie, also es gibt irgendwie diese eine CV, glaube ich, die hier der Felix rausgesucht hat, und dann gibt's ja aber gleich nochmal ein paar CVs dann hinterher, als sie dann Dinge angefangen haben zu fixen und dann gemerkt haben, so, ja, das war jetzt aber doch noch nicht so ganz ein vollständiger Fix, und ja, wenn man hier an dieser Ecke noch ein bisschen zieht, dann fällt's halt leider auch auseinander und so. Gibt's da eine Übersicht? Kennst du da was?
Mehrere. Ja, es gibt halt
die Log4j Security-Seite, die offizielle, die zeigt quasi, was der letzte Stand ist. Und der letzte Stand ist hier fixed in Log4j 2.17.1.
Genau, 2.17.1, ja. Das wollte ich auch gerade nochmal nachgucken.
Das war 44.8.3.2.
Ja, um es in Zahlen auszudrücken, in 2.15 wurde das Problem entdeckt, dann kam schnell 2.16, dann kam 2.17 und dann kam nochmal 2.17.1 jetzt.
Und jetzt nächste 2.17.1.1. Sie ziehen jetzt nicht mehr hoch, sondern nur noch
Nee, also wie das jetzt funktioniert, und jetzt machen sie eine X hinten her und dann eine C und dann ein V und
also dann ein G. Also dann nicht mehr ein F, weil F wäre dann zwar höher, aber rückschrittig. Das wäre komisch.
Ja, genau, von F, G ist ja wohl klar. Das ist logisch. Und danach ist dann eine Cursor-Bewegung nach links.
Cursor
links.
Das ist
ein bisschen schwierig hinzuschreiben, aber ist halt so.
Ja, wir machen hier nicht die Regeln. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das können wir jetzt wirklich nichts für, dass das kompliziert wird.
Ja, das ist auf jeden Fall das Unicode-Zeichen für den Cursor nach links. Dann.
Ja, sehr geil. Ja, alles schwierig. Es gibt hier, ich habe auch noch zwei Artikel, das ist natürlich immer Log4j, Open-Source-Projekt, was dann halt auch immer so die Frage wieder aufwirft, so, ja, Moment mal, ist irgendwie das mit Open Source und ist irgendwie alles gar nicht so geil, weil es sind halt irgendwie 2-3 Leute, die Log4j machen, und es ist halt überall drin. und die werden halt nicht wirklich bezahlt und es gibt nicht wirklich ein Funding für. Und generell haben wir ja auch das Problem, selbst wenn du irgendwie gut gefundeter Open-Source-Entwickler bist, dann hast du vielleicht irgendwie ein Tausender im Monat oder so. Und dann gehörst du halt irgendwie schon zum Top, keine Ahnung was, Prozent, wie du Geld bekommst. Und das halt im Vergleich zu irgendwie, ich glaube, Medianeinkommen für irgendwie Softwareentwickler von 150.000 im Jahr oder so, das ist halt ein Witz.
Währung ist wichtig gerade?
Nee.
Ja, nicht Euro. Nicht Euro.
Ja, US-Dollar, aber spielt halt nicht so eine Rolle, weil der Maßstab ist interessant.
Das ist, ja, außer du bist halt irgendwie in, weiß nicht, Pakistan oder sowas und dann sind 1.000 US-Dollar schon echt viel Geld.
Ja.
Auch für einen Entwickler.
Das ist meistens nicht so. Die meisten Open-Source-Entwickler sind halt irgendwie wieso nicht in Pakistan. Würde ich jetzt mal so naiv annehmen.
Nice.
Ja, es wäre natürlich nice, weil sie dann irgendwie vermutlich gut davon leben können. Wobei ich weiß nicht, wie viel irgendwie, wenn du 1.000 Dollar im Monat hast und in Pakistan bist, ob du davon dann gut leben kannst. Ob das ein competitive salary ist.
Das werden wir gleich mal herausgoogeln.
Ja, schau das mal nach.
Also Pakistans monatliches Einkommen belief sich 2019 auf 157 US-Dollar.
Ja, dann
hört sich jetzt okay.
Lässt sich damit 1.000 Euro schon.
Dann ist die Lösung.
1.000 Dollar.
Dann ist die Lösung hier einfach nach Pakistan.
Nee.
Ziehen und Open Source machen.
Nee. Aber du musst immer noch dieser eine sein, der quasi diesen 1.000 US-Dollar.
Genau, und
das ist ein bisschen problematisch.
Selbst dann ist irgendwie schwierig. Und das irgendwie, naja, und dann kommen halt wieder diese, also, ich weiß nicht, der eine Blogpost hier, die Idee ist irgendwie einfach so, ja, du incorporatest dann halt einfach irgendwie eine LLC in der USA und kannst dann irgendwie Rechnungen ausstellen an Firmen. Ja, vielleicht, keine Ahnung, sehe ich irgendwie nicht, dass das funktioniert, aber ja. Weiß ich nicht. Es war so eine Idee und das andere ist noch so ein Write-up The Human Toll of Log4j Maintenance, was halt vor allem einfach das Problem nochmal beschreibt und halt eigentlich auch nochmal sagt, eigentlich hier, also ist super nett von Log4j Leuten, dass sie das so schnell gefixt haben. Ja. Aber ich meine, Open-Source-Lizenzen haben meistens halt so ein Disclaimer drin, dass du das halt so bekommst, wie es ist. Und das hat eigentlich keinen Anspruch auf Fixes. Also die, ja, also dass das Zeug so schnell gefixt wird von Log4j-Leuten ist, das machen die Leute halt einfach, weil sie nett sind. Da gibt's halt absolut keinen Grund, das zu tun. Also die können einfach hingehen und sagen, ja, ist mir eigentlich egal. Don't care, ich würde jetzt das Wochenende gerne mit meiner Familie verbringen, anstelle hier mein freies Wochenende irgendwie damit zu verbringen, irgendwie Dinge fürs
riesigen
halbe Internet zu fixen für kein Geld.
Das ist letztendlich
die größten Firmen, ja.
Das Glück, dass die Leute sowas oft einfach aus Leidenschaft machen und diese Projekte dann ihre Babys geworden sind, dass sie sich dann drum kümmern wollen.
Genau, aber
das Glück, der Rest der Welt einfach Glück bei, weil selbst wenn dann natürlich bei dem Aufmerksamkeitsschwall, den das jetzt generiert hat, gäbe es natürlich genügend Firmen, die ihren Codern sagen würden, hier fix das mal, jetzt ihr habt 2 Wochen Zeit an dieser Library zu arbeiten, wir müssen das bezahlen, weil wir müssen das loswerden, aber die hätten ja trotzdem immer noch keine Commit-Rechte etc. pp. Also es ist schon wichtig, dass das dann auch das Team ist, was die Maintenance bisher gemacht hat. Weil ansonsten würden wir in dieser anderen Dependency-Hölle landen, wo jeder seinen Fork davon aufbaut und dann bis in aller Ewigkeit, in Anführungsstrichen, damit verdammt wäre, diese Library ab sofort selbst zu maintainen.
Genau, aber das heißt...
Das ist aber das Gute an Open Source. Also deswegen, ja, Open Source hat ein riesen Maintenance-Problem, ja, aber man landet wenigstens nicht in der Sackgasse, in der man landet, wenn man das Szenario von Felix vorhin hat, wo der Vendor out of business gegangen ist, man eine Software deployed hat, die da läuft, aber man keinen Source Code hat und man nichts damit machen kann. Bei Open Source Software hat man wenigstens noch die Chance, dann Geld in die Hand zu nehmen, weil es ist ein business-kritisches Deployment, was man laufen hat, das Geld dann in die Hand zu nehmen und zu sagen, hier sorgt dafür, dass das wartbar und sicher betreibbar bleibt. Deswegen, trotz all dieser Schmerzen, die gerade mit Open Source zutage treten, die sind nicht neu. Und wer das behauptet, ist meines Erachtens nach unehrlich. Die Schmerzen gibt es schon lange. Die wurden im Kontext von Vendor ist out of business gegangen, oft unterm Teppich gekehrt, weil man sich die Blöße nicht geben wollte, dass man ja offensichtlich da kein richtiges Vendor-Management betrieben hat, etc. pp. Aber die Probleme gibt es schon immer. Und die treten hier einfach anders zutage.
Und ja, ich, keine Ahnung, irgendwie, es halt, wir haben diese Diskussion bestimmt auch schon 2-3 Mal gehabt und so, und ich weiß halt auch nicht, was die Lösung ist, es ist halt echt.
Die Lösung ist schon der Weg, der gerade eingeschlagen wird. Man muss mehr Awareness dafür schaffen, dass das ein geteiltes Unternehmen ist, oder ja, Unternehmen ist, diese Open-Source-Projekte voranzubringen. Also wenn man geteilt davon profitiert, dann muss man sich auch geteilt darum kümmern, dass die gepflegt werden und vorangebracht werden. Mhm. Und das Bewusstsein dafür muss vorangebracht werden. Dieser Bitkom Open-Source-Report, über den wir vorletztes Jahr geredet haben, oder was, ja, muss vorletztes Jahr gewesen sein, war vor der Pandemie, der hat das ja auch den Finger in diese Wunde gelegt. Ich meine, das ist der Wirtschaftsverband der IT in Deutschland. Das heißt, die versuchen auch das Bewusstsein bei ihren Mitgliedern dafür zu schärfen. Es ist halt ein extrem langer Prozess, weil gerade diese größeren Wirtschaftsunternehmen sind halt Tanker, die sich erstmal bewegen müssen in ihrer Denke. Und da in ihren Budgets Posten zu schaffen und sagen, ja, wir haben hier einfach 50.000 Euro, was in Gehalt gerechnet so eine halbe Durchschnittsentwicklerstelle ist, die wir an Spenden rausgeben im Jahr. Das wird ja schon eine Menge bewegen, wenn das alle Firmen in Deutschland tun würden. Und das wäre von dieser Software profitieren, wäre das auch völlig vertretbar, dass sie das tun würden. Und da wird richtig was zusammenkommen.
Aber eben, das ist ja auf beiden Seiten irgendwie ein Problem. Also einerseits musst du halt irgendwie Strukturen haben in Firmen, die das ermöglichen, überhaupt hier Geld auszugeben. Das ist ja mal das eine Problem. Und dann brauchst du ja Strukturen auf der anderen Seite, die das Geld dann wieder an Maintainer verteilen. Und das ist ja auch nicht gelöst. Also
Bewerber dafür gibt's. Also dafür stehen die Apache Foundation und die Eclipse Foundation ein. Meine persönliche Meinung ist, dass bei Eclipse viel zu viel Geld in Organisationen verschwindet. Die sind dadurch, dass sie von der IBM aufgebaut wurden, in meinen Augen viel zu verprozesst. Verprozesst, so, aber das ist eine andere Diskussion. Manche wollen das auch haben und manche große Organisationen sind auch nur dann bereit, da Geld hinzuschieben, wenn das so ist. Dann muss man das halt mitfinanzieren oder in den sauren Apfel beißen oder was auch immer. Aber Bewerber dafür gibt's. Und das andere, am anderen Ende gibt's ja mit den GitHub-Sponsors diese unproblematische Schiene.
Ich weiß
dann
halt nicht,
ist es aber so viel Maintenance in der Firma, Entschuldigung, dass ich da nochmal anknüpfe, viel Maintenance in der geldgebenden Firma, weil die dann immer durch die Projekte klicken müssen und ja, die kriegen ja die nicht. Das ist dann wieder die Frage, wie trifft man da die Auswahl, ja.
Ja, eben, und dann selbst mit GitHub Sponsor, dann, ich glaube, du kannst ja nicht wirklich ein Projekt, sondern du kannst dann halt Personen unterstützen. Das dann halt, wen der 4 Log4j-Entwickler unterstützt du jetzt?
Ich glaube, du kannst das auch früher.
Kannst du, bin ich...
Bei GitHub Sponsors kannst du auch eine Organisation gründen.
Ja, und dann wird es einfach gesplittet auf die Leute drin, ja, immerhin. Aber es ist halt auch so, das ist auch wieder so nur...
Ja, aber bei Log4j ist doch bestimmt Teil der Apache Foundation, also könntest
du... Ja, aber die zahlen ja nichts, also...
Ja, aber du könntest der Apache Foundation das Geld geben und sagen, ja, aber ihr kümmert euch jetzt bitte drum, dass die Entwickler davon was kriegen.
Ja, aber macht das die Apache? Will die das machen? Wollen sie die sich darum kümmern?
Also, okay, nächster Kandidat Mozilla Foundation, die machen's.
Ja, gut, es gibt so vereinzelt irgendwie Foundations, die sowas machen, aber es irgendwie, das skaliert ja dann auch irgendwie wieso nicht. Du willst ja dann nicht... Also musst du dann ja, irgendwie dein Projekt
schon,
zu einer Foundation, also wenn ich jetzt irgendwie meine Python-Libraries oder so hab und irgendwie Geld für bekommen möchte von Firmen, die das benutzen, muss ich mich dann irgendwie wie bei der GEMA, muss ich mich dann bei der Apache Foundation anmelden und das ist irgendwie ja auch gar nicht mal so geil. Also
ja, das stimmt, aber lieber den Weg als gar keinen Weg. Also
ja, ja.
Ich sag mal, die bessere Lösung sehr gerne, aber im Moment sehe ich keinen anderen, weil dieses Einzel, so, sie wollen dir nur 1.000 Euro im Jahr geben, jetzt die Firma, ne? Und dafür einen Höllenaufwand zu treiben, dich als Dienstleister bei sich zu registrieren, das kostet dir wahrscheinlich ein Vielfaches. Das ist ja der Grund, warum die Großen nur mit großen Geschäfte machen wollen, weil ihre Prozesse so teuer sind, dass sie sich nicht leisten können, mit Kleinstfirmen zu arbeiten, weil zu viele davon sie zu teuer im Management sind, ihnen zu teuer im Management sind. Ist an und für sich auch so eine betriebswirtschaftliche Absurdität, aber so funktioniert das da draußen unglücklicherweise. Oder sie reden sich ein, dass es funktioniert. Es funktioniert ja gerade nicht. Es ist nochmal eine andere Diskussion. Aber du hast schon recht. Es ist, da muss ich einen Weg finden. Aber der Weg findet sich erst, wenn das Bewusstsein bei den Firmen gereift ist, dass sie sich drum kümmern müssen, dass da Leute sitzen, die sich drum kümmern. Mhm. Ein anderer Weg ist natürlich, die stellen einfach alle 1,5 mal so viele Entwickler ein, wie sie brauchen und sagen ihren Leuten hier, ihr arbeitet 70% auf den Projekten und 30% sucht ihr euch bitte eins der Open-Source-Projekte aus, die wir einsetzen und arbeitet daran mit. Mhm. Das ist ein anderes Modell.
Ja. Ja, für Linux-Kernel auch einige, funktioniert ja sowas schon.
Ja, dass sie freitags, was weiß ich, an ihrem Lieblingsprojekt arbeiten dürfen oder sowas. Gibt's ja solche. Denn ein Punkt noch, ich spring mal vor, und zwar Kongress war auch eins der Themen. Es gibt, also die deutsche Bundesregierung hat sich da auch überlegt, gibt ja Open-Source-Projekte, die brauchen Geld. Und sie wollen jetzt 10 Millionen jedes Jahr für Open-Source bereitstellen in diesem Open Tech Fund, der von der Open Knowledge Foundation Deutschland betrieben wird oder die jetzt aussuchen, welche Open Source Projekte dann gefördert werden. Also es gibt nicht nur Firmen, die das machen, sondern tatsächlich auch der deutsche Staat hat sich da mal hervorgetan und das ist so ein, ist jetzt über die letzten Monate gereift und sieht jetzt ganz gut aus, dass da die ersten Projekte ausgewählt werden, die dann über diesen Open Tech Fund gefördert werden. Da gibt's einen Vortrag auf dem Kongress von Thomas Fricke. Kann ich sehr empfehlen. Da könnt ihr euch mal angucken, wie das aufgebaut ist sozusagen, dieser, naja, Digital Sovereignty Tech Fund, wie der funktionieren soll, was da an Arbeit reingesteckt wurde, was vielleicht vergessen wurde. Da ging es dann natürlich auch kurz um diese Log4j-Sache, einfach weil das gepasst hätte, ja, also auch solche Projekte könnte man damit fördern. Interessant, dass sich die Bundesregierung da, also noch die alte sozusagen, sich da hat hinreißen lassen, diesen Fund aufzumachen. Und ich meine, 10 Millionen ist bei uns im deutschen Budget auch nix. Ja, das geht auch unter. Das ist so wie wenn, weiß ich nicht, Google sagt, ja, ich gebe mal irgendwie 1% in die Open-Source-Entwicklung. Das fällt halt irgendwie gar nicht auf. Aber eine schöne Sache. Also könnt ihr euch mal angucken.
In der Open-Source-Entwicklung schon.
In der Open-Source-Entwicklung fällt es auf, aber nicht im Budget der Firma oder des Landes. Ja, also stell dir vor, was weiß ich, jedes
europäische Land. Ein Prozent sollte
Land
schon immer auffallen. Aber also 10 Millionen sind kein Prozent. Das ist, glaube ich.
Ja. Erst eher so ein Promille oder noch weniger.
Genau, also war ein Vortrag, 10 Millionen für Open-Source jedes Jahr. Werde ich mal hier noch verlinken. Ich habe noch ein paar andere Vorträge nachher. Wollte ich jetzt nur schon mal vorgreifen, weil das zu dieser Diskussion sehr gut gepasst hat. Ja. Gut, sind wir durch mit Log4j? Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen? Das hat uns doch ganz schön beschäftigt die letzten Wochen.
Nein, hat es nicht.
Ja, naja.
Bestimmte Leute hat es beschäftigt.
Leute, die Java-Software einsetzen, hat es beschäftigt.
Ja, nee, es hat auch allgemein emotional beschäftigt, weil das war halt ein Ding, was.
Ja, wenn du Java-Software einsetzt, aber wenn du.
Nein, nicht
gar nicht. Nirgends Java-Software hast, dann beschäftigt das auch emotional wirklich einfach gar nicht.
Ja, aber zum Beispiel so Elasticsearch oder sowas.
Ja, aber das hat. Also ich bin einerseits auf Arbeit, wir hatten. Wir haben wirklich.
Du bist es aber auch durchgegangen. Guck, du bist es durchgegangen.
Ist
es
hat doch dich beschäftigt.
Jetzt red dich doch nicht raus.
Fair. Es hat mich irgendwie 5 Minuten beschäftigt, als ich herausgefunden habe, wie irgendwie PlantUML. Ja. Das ist irgendwie die Java-Software, die wir einsetzen. Das ist PlantUML und privat habe ich hier, wer ist das, der Unify-Controller, weil es da echt keine Alternative gibt.
Siehst
aber
du, da...
Der ist ja nicht von außen erreichbar, also zumindest...
Genau, der ist halt hier im Heimnetz, der ist halt noch hinterm Nginx und so und nur lokal, das heißt, ich hatte da jetzt auch nicht so ein Pressure, ich habe den natürlich geupdatet und ich bin da auf dem neuesten Stand und so, aber, also... Ich würde nicht sagen, dass mich das Thema mehr als irgendwie eine halbe Stunde total beschäftigt hat. Auf Arbeit und zu Hause. Also,
gut, ne? Also den Felix hat es nicht
emotional
so doll beschäftigt.
Nicht.
Aber
also bei, was ich viel mitbekommen habe, ist, dass die Anfragen von den quasi Kunden an die Entwickler von verschiedensten Subs halt rausgingen. Egal, ob die jetzt quasi die Java verwenden oder nicht, die haben einfach quasi die Anfrage bekommen und mussten sich damit beschäftigen. Und ich finde, das ist schon quasi ein Impact. Das hat man sonst bei anderen Schwachstellen eigentlich selten.
Du hast auch selten bei Schwachstellen, die es tagesschau.de und Co. schaffen. Also das Ding war halt überall und das meinte ich mit beschäftigen.
Muss
also es
aber
war
sagen,
halt echt
also
überall.
Das zum Teil hat sich's für mich auch surreal angefühlt, weil seit Heartbleed hatten wir schon einige Lücken, die tiefgreifend waren. Ja. Dass das jetzt so aufgebauscht wurde, fand ich schon krass. Also aufgebauscht ist vielleicht das falsche Wort, weil es ist schon eine heftige Lücke, zweifelsohne. Aber dass es so viel Wind generiert hat, war richtig, Punkt. Aber man fragt sich schon, warum nicht früher? Warum jetzt? Das ist irgendwie so, gut, aber Hauptsache, das wird jetzt genutzt, um nicht nur jetzt was zu tun, nicht nur jetzt mal gerade Log4j updaten, sondern die Leute denken hoffentlich drüber nach, was ändern wir, damit wir besser mit der Situation umgehen? Was ändern wir, damit wir eben das Maintenance, was wir gerade eben diskutiert haben, das ist das eine. Das andere ist aber auch, wie halte ich besser im Blick, was ich ausliefere, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was ich installiere und am Laufen habe. Und da muss auch viel mehr Tooling zum Tragen kommen, was hier das CVE und die anderen Repositories einbindet und kontrolliert, was läuft denn bei mir eigentlich und was sind da für Schwachstellen bekannt. Und nein, eine Web Application Firewall ist nicht ausreichend. Die mindert das Leiden vielleicht ein bisschen.
Nee, die macht das schlimmer. Die macht das
schlimmer. Oder also das ist nämlich noch ein Problem.
So ein Third Party, dann bist du genau wieder bei diesem Third Party Vendor Login, wo du das eingekauft hast und dann hat das Bugs und du kannst nicht updaten und es ist einfach, ne.
Und dann benutzt deine Application Layer Firewall halt noch Log4j und jeweils im Hintergrund
drauf. Genau, da glaube ich wirklich einfach
nicht. Ich habe
ja
noch die zarte Hoffnung, dass jeder Chief Security Officer es nicht zulässt, dass eine nicht gewartete Web Application Firewall bei ihm zum Einsatz kommt.
Mhm. Ja, also,
das ist
tolle Idee hast du da.
Ja, ich bin einfach, manchmal denke ich noch
Optimist
an meine
Geist.
Ja.
Heile
Weltvorstellung. Weihnachten ist gerade rum.
Mhm. Deswegen kann das jetzt auch mal langsam aufhören.
Man darf sich ja noch Dinge wünschen, oder?
Hoffentlich.
Ja. Zum Beispiel darf man sich wünschen, dass man seinen Grafana updaten muss. Weil? Ja,
auch
gab da auch.
Kaputt.
Auch kaputt.
Log4j.
Natürlich. Ja, nee.
Fuck, ey.
Nee.
Ja, was ist? Was ist kaputt?
Du kannst, wie war's? Also irgendwie war auf Twitter, war gar nicht so schwierig auszunutzen und du kannst halt Files auslesen. Was halt schon immer so ein bisschen schwierig ist.
Was läuft da jetzt alles in Containern oder so?
Ja, vielleicht.
Und das Passwort, das liegt bestimmt nicht irgendwo anders, sondern in der Datenbank, oder?
Ja, hier eine Path Traversal Vulnerability.
Mhm.
Was dir halt erlaubt hat, alle Files aus dem Server rauszupopeln.
Ja, okay. Das ist aber nicht so schlimm wie Log4j, würde ich sagen.
Ist nicht so schlimm, weil es nur, wenn ihr einen Grafana habt und ich glaube, das kann Grafana halt immer noch nicht, dieses Public Dashboard, das heißt, du hast eigentlich auch immer einen Account.
Nee, du kannst eins,
der
du kannst
Public.
Ganz, ganz freigeben. Die anonym.
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob das dann reicht, um diese Sicherheitslücke auszunutzen. Vielleicht.
Ja.
So genau habe ich es mir nicht angeschaut, aber ich habe nur gedacht, wenn ihr hier Log4j, wenn ihr eh schon am Dinge updaten sind,
dann updatet alles.
Könnt ihr euch ja Grafana gleich mit updaten, weil.
Oder geht wieder auf Debian old stable und lasst alles, wie es war.
Genau, ja, es sind nur irgendwie, ich glaube, ja, 831, 827, 818, 807. Ist die Frage, für das gab's irgendwie Updates? Ist die Frage, ob die Elternversionen irgendwie noch nicht vulnerable sind oder ob die einfach nicht mehr gepatcht werden? ja, könnte sein, dass wenn ihr genug alte Version habt, dass es nicht geht. Das ist schon immer eine Möglichkeit. Genau, was auch kaputt war, war hier Apache. Der
Webserver.
Der Webserver, der HTTP-Webserver. Genau, die hatten auch zwei Critical. Hier 9,8 und 8,2.
Auf der Richterskala.
Ja, auf der CV-Skala.
Auf der CV-Skala.
CVSS.
Immer noch keine 11.
So, jetzt sag doch mal, welche Version soll man aktuell nutzen?
Nginx.
Nginx, ja.
Also die Apache HTTP Server Version Nginx.
Genau. Ja, also genau. Du machst hier apt-get remove.
Und dann
Nginx in und dann apt-get install Nginx und dann problem solved. Also ja.
Genau, bis Nginx die nächste Lücke hat. Genau.
Ja.
Nginx hat keine Probleme. Keine
natürlich Features. Nicht. Ja,
nur klar. Opportunities.
Ja. Gut, also was ist gefixt? Welche Version ist gefixt?
Die was letzte.
Einspielen?
Die letzte, einfach die neueste.
Einfach die neueste.
2.4.52.
Ja, wie gesagt, mit meinem Debian Old Stable habe ich da wahrscheinlich keine Probleme.
Hast wahrscheinlich noch ein Apache 1 drauf.
Ja, Apache 2 habe ich, glaube ich. Oder 2.2 vielleicht schon.
Oh, scheiße, das war's.
Das andere Probleme, ja. Ja, genau, ist halt unfortunate, weil irgendwie Apache Webserver sind immer noch estimated ungefähr ein Drittel, 31,4% des gesamten Internet Traffics wird halt irgendwie vom Apache HTTP Server.
Ist auch die immer
CVE
noch,
sagt, ja, ist auch okay, ja.
Also die CVE sagt, the issue affects Apache HTTP Server 2.4.5.1 and earlier. Ohne jetzt genau zu beschreiben, was earlier ist, aber ich glaube, earlier heißt, du bist richtig gearscht. Aber du musst halt auf Debian warten, bis die das Update gebackportet haben oder so, was sie bestimmt machen, weil sie nette Leute sind.
Ja, oder du suchst dir irgendein Repository, wo jemand eine neue Version schon mal gebaut hat und dann nimmst du ein Third-Party-Repository einfach rein und installierst dann von dem immer die Updates. Das ist auch gut.
Ja. Und immer die Updates ist dann halt so ein Third-Party, was genau einmal für dieses CV geupdatet wird und dann halt nie mehr.
Und nach 6 Jahren kommt dann ein Update, was dir im Bitcoin-Miner installiert. Mhm.
Genau.
Ja.
Auch gut. Weil irgendjemand die Keys findet.
Solange dir die Bitcoins gut geschrieben werden, ist okay.
Ja. Genau. Ja. Ja, bei Debian und so kannst du natürlich Glück haben, dass sie die Patches zurückportieren, aber du eine ältere Version hast, aber trotzdem die Patches hast. Das ist halt so ein,
the
Debian way of doing things.
Gab's da nicht erst letztens so einen Artikel über, wie Debian quasi versucht, einen alten Firefox zu maintain, aber sie sich da schon echt schwer tun, weil halt diese ganzen Security-Dinger zu backporten, ist halt schon echt brutal schwierig.
Ja. Geht nicht. Also der neue Firefox braucht irgendeine neue Mesa-Lib irgendwas und geht halt nicht.
Genau, ja, das ist halt so.
Das heißt, du hast jetzt den alten mit den ganzen Schwachstellen.
Ja.
Fertig. Okay.
Das ist noch einfach. Snap
so macht man das also bei Debian.
Flatpack oder stell dich nicht so an.
Oder macht einfach nix shell minus p Firefox und dann go.
Ja. Schwierig, schwierig.
Na gut, das heißt quasi, da kann man noch nicht mal sicher sein, wenn man so einen altes Debian-Stable benutzt, was sogar noch in Maintenance ist, dass man dort auch die ganzen gefixten Vulnerabilities hat für seinen Browser.
Klares vielleicht.
Gemeinheit.
Genau. Was lernen wir daraus? Computer sind kaputt.
Ach, was machen wir? Nicht
Update. Software ist nie vollständig und nie sicher.
Software ist kaputt. Genau, womit wir
wieder. Können wir diesen Podcast dann aufhören und sagen, wir lassen unsere Jobs, weil es ist eh immer kaputt. Ja, und
Doch immer ein Million Job, weil Software immer kaputt ist.
Nee, lass uns was mit Holz machen.
Es gibt immer
so
was zu tun. Ach nee, das hat jemand anders als Slogan. Das, die machen mehr mit Holz als wir.
Mit Holzköpfen vielleicht, ja.
Schwierig. Nee, nur weil alles kaputt ist, heißt ja nicht, dass man nicht weitermachen muss, weil ansonsten
geht's
noch
nicht
mehr
besser
kaputt
machen kann. Also das ist durchaus
noch ein bisschen Hoffnung. Okay.
Genau, das Ding ist halt, du musst halt immer davon ausgehen, dass die Software kaputt ist. Das heißt, du musst deinen Prozess im Griff haben, um irgendwie Updates fahren zu können. Das, glaube ich, so der Keypoint.
Ja, und du kannst ja auch beim Bauen der Software das schon machen. Eben, wir hatten es vorhin nicht den User-Input einfach so wegloggen, sondern nochmal escapen. Man kann Resilient-Software schreiben oder in der Architektur das schon aufnehmen. Man kann genauso wie vor ein paar Jahren das um die Ecke kam mit Remote First, als das Internet stärker wurde und dann Mobile First, dann müssen wir jetzt mal wirklich dahin kommen zu sagen, ja, Security ist auch First. Also es gibt eine ganze Menge Themen, die wir wirklich ganz vorne auf dem Tableau haben müssen, wenn wir Software bauen. Und dann nehmen wir es einfach fundamental einfach in Anführungsstriche. Verstehe ich, sehe ich auch so. Aber es gehört dazu, dass ganz vorne in die Überlegung mit aufzunehmen, wenn es darum geht, ich baue eine Software oder ich baue eine Software um. Dann muss man es analysieren, was ist ein Status Quo und was müssen wir hier umbauen, um das auf tatsächlich einen wartbaren Stand zu bringen, der nicht nur wartbar im Sinne von, wir sind in der Lage, neue Features zu implementieren bedeutet, sondern auch, wir sind in der Lage zu sagen, was gibt es hier für Risiken und wie behandeln wir die oder wie separieren wir Teilsysteme? Ganz viele Dinge, die Branche da anders machen muss. Also ich finde, man merkt einfach hier wieder, dass diese ganze Neulandbranche immer noch in den Kinderschuhen steckt.
Ja, ist quasi Software Asset Management. Was hast du für Assets und wie gehst du damit um? Wie wechselst du die?
Und ganz viel, ich finde, es wird auch immer von Nicht-Techies dann zu schnell der Vorwurf einfach gemacht, ja, was frickelt ihr euch denn da für Mist zusammen? Das ist nicht fair, weil es da dahinter auch immer die Leute gibt, die, sobald sie in Prototypen laufen sehen, ah geil, das können wir verkaufen. So, ja, klar, aber wenn ihr hingeht und das verkauft, dann bekommt hinterher keiner mehr die Zeit, das nochmal ordentlich neu zu bauen. So, weil das ist dann ja schon verkauft und das bringt dann ja schon Geld, wir haben ja Umsatz generiert, da muss deployed werden, raus damit. Und da, ich glaube, dass das nicht mehr ganz so schlimm ist, so habe ich das in den späten 90ern erlebt. Aber nicht überall ist es besser geworden. Und auch da muss immer noch viel Erwachsenwerden passieren.
Das ist halt auch eine. Du kommst halt gut genug durch, wenn du halt einfach irgendwelche Dinge baust und rauswirfst und deine Prozesse nicht im Griff hast.
Siehe Luca-App. Also ja, wir haben ja diese
ganze Geld
mitverdienen von unseren Steuergeldern finanziert, ganz populär auf in den Nachrichten. Und das ist quasi im gleichen Monat wie diese Log4j-Lücke, da muss man sich eigentlich nur noch 1:1 zusammenzählen.
Und was machen wir jetzt dagegen?
Wir reden weiter und sorgen dafür, dass die Welt besser wird.
Okay.
Jede Folge ein Stück.
Guter Plan.
Finde ich gut.
Zum Beispiel mit irgendwelchen Open Letters.
Genau. Leute, die tolle Open Source Software bauen, sind die
toll.
Coreboot-Leute.
Ach so. Ja.
Die bauen ja so ein
freies BIOS.
Freies BIOS, genau. So ein BIOS, was halt zu 100% Open Source ist. Und jetzt gibt's schon die ersten Prozessoren mit dieser neuen Intel-Architektur Elkhart Lake. Und das hat ein P PSE-Subsystem, muss ich nochmal googeln, was das ist. Und zwar ist das ein Programmable Service Engine. Also eigentlich ist es einfach nochmal so eine weitere CPU auf deiner CPU. Ist halt irgendwie so ein ARM-Cortex irgendwas, wo du dann halt Dinge mitmachen kannst. Und das Problem war halt, war irgendwie ziemlich closed und gab irgendwie nicht so viele Informationen. Und ja, die Kobold-Leute haben halt gesagt, wollen wir selber bauen. Wenn das schon drin ist, wollen wir das halt irgendwie selber bauen. Könnt ihr nicht mal Specs rausrücken? Und dann haben sie so ein Open Letter gemacht und hat tatsächlich funktioniert.
Echt? Echt? Mit 100 Leuten hat es gereicht quasi. Ja.
Das, ja, ich habe hier unten das auf der Mailingliste irgendwie First Leute bei Intel haben Dokumente, die irgendwie vorher intern waren, mal rausgepopelt.
Das ist schön, aber hatte Intel nicht auch mal die Policy, ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist, aber Intel hatte mal die Policy, dass sie alles, was möglich ist, Open Source stellen. Alles, also, und deswegen hatte Intel auch lange Zeit einen sehr guten Ruf in der Open Source Szene. Vielleicht hat das deswegen auch so gut gefruchtet hier, weil jemand die Leute daran erinnern konnte, hier, die Community schreit und wir geben ihnen Zeug nicht, was sie brauchen, damit das Zeug funktioniert.
Also, kann ich mir gut vorstellen, dass das, ich glaube, ja, war vermutlich mehr Oversight als irgendwie wirklich bösartige Absicht, weil, ja, die Leute innerhalb Intel, die daran arbeiten, die hatten ja Access zu all den Dingen, die sie brauchten. Und da denkst du halt vielleicht nicht unbedingt dran, dass irgendwo da draußen halt noch so ein Coreboot gibt, das vielleicht auch Interesse hätte. Auf jeden Fall gibt's jetzt irgendwie die ersten Dokumente zu, wie das irgendwie funktioniert. Kannst du dir das halt anschauen und heißt, wird vermutlich Coreboot dann halt auch für diese neuen Prozessoren geben. Und vielleicht kannst du da auch dann dieses PSE-Subsystem benutzen. Wobei es schon, also, ja, schon auch ein bisschen albern ist, eine CPU mit CPU zu bauen, aber das ist vielleicht besides the point.
You heard you like CPU, so we put a CPU on your CPU.
Yeah. You can boot while you boot.
Genau. Genau, es ist halt, ja, es ist halt irgendwie, Komplexität wird halt irgendwie immer größer und es gibt immer mehr Layer und Layer und Layer und Layer und ich, hat Vorteile, hat auch Nachteile.
Side note, das ist in dieser ganzen Log4Shell-Diskussion auch zwischendurch immer wieder gekommen. Ja, wie groß ist denn euer Projekt? Und dann wurde Lines of Code diskutiert und so. Und ich finde, diese Lines of Code-Geschichte ist eigentlich schon seit Jahren hinfällig. Aber erst recht mit dieser Log4Shell-Geschichte, wo einem bewusst wird, dass man normalerweise nur noch Applikationen innerhalb von Frameworks und Libraries baut. Was ja gut ist, weil man will sich auf Business-Logik konzentrieren können auf der einen Seite und die ganzen anderen technisch gelösten Probleme wiederverwenden und nicht immer wieder neu erfinden. Ja, aber gerade deshalb, wir wiederverwenden so viel Zeug. Die Systeme sind so abstrahiert und so komplex geworden. Und gerade durch die Wiederverwendung realisieren wir das so oft schon gar nicht mehr. Das ist nicht schlecht, sich das immer wieder bewusst zu machen. Also, ja, es hat seine Vorteile, aber man muss sich auch bewusst sein, wie tief man buddeln muss, um, wenn mal was nicht funktioniert, dann auch wirklich zum Root Cause zu kommen.
Es kann halt, ja, das Problem mit Layern ist halt, die können alle kaputt sein.
Genau.
Und je mehr Layer du hast, desto mehr Dinge hast du, die kaputt sein können. Je mehr Libraries du dir in dein Projekt reinziehst, desto mehr Libraries können halt potenziell Probleme haben. Das halt, ja. Und halt deine Verantwortung, wenn du die Applikation baust, dann ist halt irgendwie zu diesem Zeitpunkt, wo du dir Libraries und andere Layer reinziehst, irgendwie wie auch deine Verantwortung. Das halt funktioniert und das muss man sich halt einfach bewusst sein. Und das ist halt häufig ja, nicht unbedingt so der Fall, dass man sich das so bewusst überlegt und sagt so, ja, ich ziehe mir jetzt halt irgendwie eine riesen Library rein, obwohl ich eigentlich nur diese eine Funktion braucht, die ich vielleicht auch einfach selber bauen könnte.
Und diese Verantwortung, die ist oft nicht da, also das Bewusstsein dafür ist nicht da. Da entsteht dann oftmals auch einfach eine Erwartungshaltung, ja, warum, ich benutze doch dieses super tolle Paket da, warum ist das nicht so super toll, wie ich gedacht habe und warum kümmern die sich nicht? Da sind wir wieder beim, bevor wir das jetzt hier starten, beim Open Source Maintenance Problem.
Ja, ja, schnell weiter.
So, schnell weiter. Wie ist das in der Schweiz eigentlich mit Glasfaser? Ich habe also in Erinnerung, bevor ich wegzog, dass es ganz schön cool ist mit Glasfaser in der Schweiz.
Genau. Aber es gibt jetzt hier diese Swisscom, die Telekom der Schweiz. Die hatten wir auch schon, dieses Peer-to-Multi-Peer gerne bauen würde, was dann halt irgendwie voll doof ist für alle anderen Anbieter.
Ja, und hast du mal erwähnt, ja.
Genau, hatten wir mal drüber gesprochen und die haben jetzt irgendwie beim Bundesverwaltungsgericht Einspruch erhoben und gesagt, wir wollen aber hier weiter Point-to-Multipoint bauen und die haben jetzt gesagt, nee, macht ihr mal nicht, bis hier vor der Wettbewerbskommission halt irgendwie endgültig definiert ist, ob sie das dürfen oder nicht, baut jetzt nicht mal einfach weiter aus. Weil das Problem ist halt ein bisschen, wenn sie jetzt einfach weiter ausbauen, dann sagen sie nachher, ja, aber haben wir schon gebaut, können wir also jetzt zurückbauen, lohnt sich halt nicht. Und das ist schon so. Zurückbauen lohnt sich, ist tatsächlich dann viel zu teuer. Aber sie könnten halt einfach Point-to-Point bauen. Und sie stellen sich jetzt halt irgendwie auf die Position so, ja, das ist jetzt irgendwie voll doof für die Schweiz und so, weil jetzt können wir gar keinen Glasfaserausbau machen dabei. Also ich meine, sie dürfen ja Point-to-Point ausbauen. Sie dürfen einfach keinen Point-to-Multipoint ausbauen. Und das halt, hatten wir auch schon. Point-to-Point ist halt ein bisschen teurer, aber halt nicht signifikant teurer, so dass es sich halt irgendwie rechtfertigen würde. Sondern es ist halt einfach so aus, ja, wettbewerbstechnischer, strategischer Sicht ist halt praktischer, wenn du Netzanbieter bist und Point-to-Multipoint hast, weil dann müssen Leute das bei dir einkaufen und sonst können sie halt selber drauf Internet machen und das halt, dann kannst du nicht so viel Geld damit verdienen. Ja, und jetzt machen sie natürlich auf schwierig die Swisscom und sagt halt, oh, dann können wir ja keinen ausbauen, das ist irgendwie voll scheiße für die Schweiz und so. Und das bekommen all die armen Leute bekommen jetzt keine Glasfaser.
Okay, also bekommt ihr jetzt alle keine Glasfaser.
Wir reden immerhin über Glasfasertechnologien. Wir reden hier immer noch über DSL-Technologien, oder?
Echt? Ja. Gut, ich habe Glasfaser.
Nee. Oder Fernsehkabel.
Ja. Also du bist auch in die Politik gegangen, um das möglich zu machen.
Anders kriegt man halt kein Glasfaser in Brandenburg.
So ist das halt, ja.
Genau, also wir haben keine Straßen, aber wir haben Glasfaser.
Ja, immerhin.
Von dem her.
Das Wichtige.
Prioritäten, ja.
Genau.
Ja, was benutzt du öfter? Überleg mal.
Mhm. Also ich habe auch ein Mountainbike, ich würde auch ohne Straßen klarkommen.
Die Straße habe ich heute noch nicht benutzt, ich bin nicht aus dem Haus raus. Also von dem her.
Siehst du, Glasfaser im Internet warst du heute schon mal.
Ja, offensichtlich.
Ja. Ja. Vielleicht brauchen wir da einfach andere Prioritäten, wir reißen einfach alle Straßen weg und machen dafür Glasfaser hin. Cool. Ich weiß nicht genau, was es bringt, aber warum nicht?
Schnelles Internet bringt's.
Schnelles Internet haben wir dann, ja.
Finde ich gut.
Wir reißen einfach die Straßen auf, machen da drunter das Glasfaser.
Ja.
Ja.
Ja, also.
Dann lassen wir es einfach offen. Fertig.
Ja. Also ich muss sagen, ich finde es ziemlich scheiße von der Swisscom, weil, Swisscom hier ist zum Beispiel auch der Grund. Ich könnte 25G haben. Ich könnte.
Luxusprobleme. Ich könnte für 3000.
Ich könnte, wenn die Swisscom nicht wäre, dann könnte ich hier einfach 25G haben, aber so kann ich halt nur 1G haben. Das ist schon
traurig.
Ja.
Da kommen gleich die Tränen, also ich mein, Mann.
Ist natürlich jammern auf hohem Niveau und ich mein,
auf sehr also, hohem.
Natürlich
auf Gigabit hohem Niveau, ja.
Auf Gigabit, mindestens ein Gigabit in beide Richtungen symmetrisch, ne? Aber trotzdem, es ist halt
Problem, ja.
Es ist halt einfach so ist halt einfach dumm. Ist halt technisch einfach dumm, das falsch zu machen. Und Swisscom einfach so, ja, nee, wir wollen aber lieber viel Geld verdienen.
Wir wollen lieber Geld
das
verdienen.
So, verstehe ich schon, aber nee.
Trotzdem nicht.
Und ich hoffe, sie kommen vor Gericht nicht damit durch, weil.
Gucken wir mal. Du hältst es auf dem Laufenden.
Ja, wir werden es sehen, wenn ich mehr Gs bekomme.
So, und dann ist da schon was Schönes ins All geflogen.
Ah.
Finde ich gut.
Was war das?
Laserteleskop.
Laser.
Naja, hat, glaube ich, also weiß ich nicht, ob es Laser dran hat oder so. Bestimmt.
Hoffe doch.
Bestimmt. Aber was ist ein gutes Teleskop ohne Laser? Das hier, das James Webb Space Telescope, ist gelauncht worden. Habe ich gedacht, bei allen schlechten News und Dingen, die man updaten muss.
Aber jetzt updaten wir quasi das Hubble Space Telescope, deswegen ist quasi auch ein Update.
Läuft das Hubble überhaupt noch?
Ich glaube, das läuft weiter.
Wird doch damit aufgelöst. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir jetzt was Cooleres haben.
Ich glaube, es wird einfach beides benutzt.
Mhm, dachte ich auch.
Aber es war quasi immer angepriesen als verbessertes Hubble Space
Teleskop. Es ist das verbesserte Hubble Space Teleskop, aber das heißt nicht, dass das Hubble Space Teleskop. Das ist wie bei Software, oder? Nur weil es eine neue, tolle Version gibt, heißt nicht, dass
von die alte... Von Jake kannst du immer noch die 1.4 nehmen, ja.
Genau, du kannst halt immer noch die alte... du kannst die halt immer noch weiter benutzen.
Alle haben gezittert und es ist gut gegangen. Das Ding ist jetzt im Orbit und wird schöne Bilder machen.
Macht Space-Dinge.
Hoffentlich. Space-Laser. Laser-Space. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ein Laser... Nee. Aber
Space-Laser...
Teleskop.
Spiegel. Große Spiegel sind dran, ne? Vermutlich. Soll ja irgendwie...
Ja, genau.
Aber ich habe mich jetzt auch nicht mit diesem Teleskop beschäftigt, aber auf jeden Fall...
Der Computer... Ich gucke gerade so ein Bild an und es gibt eine Hot-Side und eine Cold-Side. Und sie splitten das, weil die Cold Side ist halt die ins Universum schaut. Und die muss halt extrem kalt sein, damit sie jedes kleinste Signal wahrnehmen können. Was mich an dieser Skizze jetzt gerade interessiert gestimmt hat, ist, dass der Computer auf der Hot Side ist. Also bei 85 Grad Celsius und nicht bei minus 233 Grad Celsius.
Tja, vielleicht ist
das, ich hätte jetzt erwartet, dass alles im Kontext, ja, aber, aber es gibt doch
oh scheiße, das könnte ein Problem sein.
Nein, also kalt ist doch gut, kalt leitet besser. Ist der Supraleiter sind doch auch beim absoluten Aber
vielleicht
Nullpunkt.
Geht es eher kaputt, wenn es auf der kalten Seite ist, keine Ahnung. Vielleicht muss es dann sonst gewärmt werden.
Lötstellen werden kalt oder was?
Ja klar, kalte Lötstellen und dann, zack, weißt du, was passiert.
Ich weiß nicht.
Interessant.
So auszufransen oder so.
Ja.
Nicht so wenig Wissen vorhanden. Skip weiter.
Genau, also was ich noch, ich glaube, ich habe ja das darunter noch dieses how does the James Webb Space Telescope work? Also du hast ja das mit der heißen, und ich glaube, die haben da so Peltier-Elemente dazwischen, um Strom zu machen und so.
Das, ja, glaub, das ist natürlich
ich,
ein Cheat-Move.
Ich glaube, da war was. Was ich ziemlich interessant fand. Ich glaube,
auf der kalten Seite einfach ab.
Ja, halt durch die Wärmedifferenz, aber das habe ich in dem Video gesehen, aber ist auch schon.
Aber muss da nicht immer die quasi das von irgendwas aufgenommen werden auch? Also
nee, du hast halt eine Wärmedifferenz zwischen den zwei Seiten und daraus kannst du Strom machen.
Heißt das?
Ich glaube, das irgendwie so, dass so ungefähr wie ein Peltier-Element funktionieren kann. Also du kannst damit auch heiß und kalt machen. Irgendwie so. Das ist schon, Peltier-Elemente sind echt, das ist echt Magie.
Hm.
Wie die funktionieren.
Nice.
Also zumindest, Gute wenn man Scheiß. So wie ich keine Ahnung von Strom und Physik und Dingen hat.
Wir haben keine Ahnung, also.
Genau, wenn man keine Ahnung hat, ist alles wie Magie. Hat hier doch mal dieser.
Reden wir doch über den nächsten Punkt, oder? Nano? Hat jemand davon Ahnung?
Nano. Gott sei Dank.
Du, Ingo.
Nano ist dein Editor.
Ja, aber ich habe die News überhaupt gar nicht reingetan. Ich habe doch keine Ahnung.
Aber du wolltest und ich habe das gerochen und deswegen habe ich sie jetzt mit reingenommen.
Bullshit. Oh je.
Und die Subheadline sagt schon alles. Ja. Unterstützung der YAML-Syntax.
Ja, siehst du.
Wow. Fucking future.
Ja, aber Ingo, du bist doch hier Docker,
was?
Kubernetes, YAML. Ja. Du bist doch YAML-Engineer.
Ja.
Mhm. Ja, also?
Ja.
Das ist ja alles dein
Nano.
Feature.
Mach ich
dein
immer im Feature. Nano.
Also für alle, die auch mitleiden bei dem Wort YAML, man kann in YAML eine JSON-Syntax benutzen und hat dann auf einmal befreit von dieser komischen Space-Indention. Das ist völlig valide und funktioniert. Ich kann nur dazu raten.
YAML ist, JSON ist valides YAML. Das stimmt.
Ja, und dann gibt's.
Okay.
Und dann kannst du, in JSON gibt's ja diese Extension von IBM, dieses XML, was du in JSON machen kannst, dieses JSONX.
Wie hieß denn das? JSONX.
JSONX, genau. Und dann kannst du in YAML direkt dein XML schreiben.
Jetzt kommt der Large Enterprise Hacker.
Und dann ist halt einfach die Frage, warum du nicht gleich XML nimmst. Aber.
Das ist geil. JSONX. Jetzt hat X. Bam. Und dann als XC.
Jason XC und Jason XCV und XCVF und XCVG.
Nein, XCD, Mann, oder XCF. Das geht nie anders. Das muss dann nach oben gehen.
Nein, XCD ist falsch.
Wieso?
Also
das hört sich doch geil an.
Das ist ein Rückschritt.
Aber nach C kommt D. Fände ich jetzt nicht so schlecht.
Nee, nach C. Nach C kommt ganz klar. F oder V.
Ja.
Ja.
Und wenn du XCD hast, dann ist es ein Hotpatch für C.
Ja,
musst du, weil
gut,
es halt zurück, oder?
Ja, das ist ein Hotpatch, ja, würde ich auch sagen.
Das ist ziemlich
oder
klar
der
definiert.
Eastern Caribbean Dollar.
Hast du nicht die Wikipedia-Seite dazu gelesen?
Ich lese gerade den
Eastern
Caribbean Dollar Wikipedia-Eintrag.
Was? Warum? Zurück zum Punkt, Ingo, was macht der Nano in der neuen Version?
Keine Ahnung, er ist in der Version 6 und kann jetzt YAML, scheinbar. Ich hab's mir
hast
nicht
du denn bei dir Syntax-Highlighting tatsächlich an?
Ja, natürlich.
Wow.
Also ich meine, der ist standardmäßig
krass
an. Also ich meine, alle, alle neuen Nanos, die du aufmachst, die haben Syntax-Highlighting automatisch an, klar.
Krass.
Welche? Das ist ganz normal. Die neuen Features, weiß ich nicht, man kann jetzt irgendwie, wenn er mit der Option minus minus zero gestartet ist, blendet er die Titelleiste und die Statusleiste und die Hilfslinie aus. Dann fühlt er sich noch mehr, dann hast du noch mehr irgendwie Platz und genau, fühlt sich Vim-mäßig, aber bist gar kein, so, ja, ist, schön, eine Version 6. Ist, könnt ihr euch runterladen oder demnächst in eurer Lieblingsdistribution wird wahrscheinlich automatisch kommen.
Debian dann in 20 Jahren oder so, ist da schon dabei.
Ja, genau.
Hat das irgendwelche Schwachstellen ausgemerzt?
Ja, nö, steht jetzt in dem Artikel nicht drin. Ich habe jetzt nicht
nee,
die
nicht
Release Notes gelesen, weil ist ja nicht meine News. Du hast es reingeschrieben.
Na und? Ich habe aber das für dich gemacht.
Ja.
Ich hab's
Nano 6 rockt. Mein Lieblingseditor. Immer auf der Kommandozeile das Ding, was zu benutzen ist.
Nice.
So, geil. Kommen wir zu unserem Alt-Lieblingsfeind. Microsoft. Jawohl.
Was mit Microsoft macht wieder Microsoft-Dinge. Ja, okay. Und zwar ist Microsoft in die Schlagzeilen gekommen, dieser Tage. Wann war es denn eigentlich genau? Ich habe ein bisschen das Zeitgefühl verloren in den letzten Tagen.
Wegen der Kongressseuche.
Ja, genau. Definitiv. Also der Commit ist vom 26. November, aber durch die Timeline gespült wurde das jetzt erst irgendwann in den letzten Tagen. Und zwar ist Microsoft hingegangen und hat in einem Repository die Lizenz updated. Und nicht wirklich die Lizenz,
ja,
sondern
ja, ja.
Sie haben die Lizenz von MIT auf MIT geändert. Das ist okay, aber statt Copyright Originalautor steht dann auf einmal drin, Copyright Microsoft Corporation. Und es steht auch dann, vorher stand der Autorname ohne Space, also offensichtlich äquivalent zum Twitter-Namen drin. Und neu steht Microsoft Corporation, Punkt. So, als wenn das einfach final wäre.
Ist halt so jetzt.
Ja.
Ja.
die Comics sind sehr gut. Auf jeden
Fall. Ja. Aber das hat ein Bot gemacht oder so, ne? Habe ich das nicht irgendwo gelesen?
Ja, jetzt
war da automatisch
kann der Felix das, glaube ich, besser. Das ist so das,
keine Ahnung.
Wo ich dachte,
was weiß ich.
Also,
ich habe es lustig gefunden, vor allem wegen dem, also ihr kennt ja, also für die Leute, die jetzt hier am Podcast-Gerät hängen und das nicht anschauen können, ihr kennt bestimmt dieses Meme mit diesen zwei Figuren und die eine Figur hat halt so ein Kugelding in der Hand und sagt, I made this, und die andere Person sagt halt, you made this, und dann die andere Person nimmt das halt in die Hand. Und die erste Person, die das gemacht hat, geht weg. Und die zweite Person sagt dann, I made this.
I made this.
Genau. Und das ist halt genauso dieser Commit. Und ja, es halt war halt irgendwie.
Ja, ich habe gerade das Hacker News dazu gefunden. Und offensichtlich, da erklärt jemand, der behauptet, der ist der Microsoft Open Source Programs Office.
Verbrecher.
Team Lead. Und dass das ein Bug in einem Bot war, der ein README aus einem, die License-File aus einem Boilerplate Getting Started Guide genommen hat und da angewendet hat. Ah ja, oh, gut.
Okay.
We are sorry, we reverted.
Unfortunate.
Aber es war halt einfach, es ist halt auch einfach ein lustiger Commit, sowas zu tun. Und die Leute haben halt irgendwie nicht sich zurückgehalten mit Memes.
Ja, stimmt, der ganze Titz nur
das halt,
voll mit lauter
ja,
Memes.
Solche Threads-Dinge sind immer ganz lustig, weil ganz viele Leute dann halt lustige Dinge posten.
Sehr schön. Gut, also
aber war
ist
wohl
geklärt.
Oversight ist geklärt. Und ja. Nicht mit Absicht.
Ja. Ja.
Das
kann man danach immer sagen.
Würde ich danach natürlich bei, also, ja.
Jetzt erstmal hochgekocht
hätte ich genau das gesagt.
Genau.
Man muss hier einfach sagen, bleibt wachsam.
Ja, genau. Wenn Microsoft kommt und eure Projekte claimen will.
Genau, weil, also.
Ich meine, sie tun es auf einer Microsoft-Plattform. Man kann sie nicht verübeln. Also von
ab 23 Uhr wird zurückcommitted. So sieht's aus.
noch haben wir eine Stunde. Okay.
Ja, wir sind doch immer nach 22 Uhr. Also, jetzt ja schon 23 Uhr dann. Kommen wir zu den Themen. Es ist Kongress. Also, auch wenn es sich irgendwie nicht ganz so anfühlt. Aber es ist mal wieder Remote Congress. RC3, ich weiß nicht, macht ihr was? Seid ihr da? Seid ihr präsent?
Ja, ich war kurz, genau, vorgestern war ich ein bisschen länger präsent, gestern noch ein bisschen. Aber ja, ist halt Remote Congress.
Ist halt schwierig.
Ich würde gern mehr, aber es ist halt schwierig, sich da so komplett einzuklinken und im restlichen Leben auszuklinken.
Ja, und das, ich weiß nicht, dass der Grund, warum ich an einen Kongress gehe, ist halt irgendwie, um mit Leuten zu quatschen und irgendwie da physikalisch rumzuhängen und die blinkenden LEDs anzuschauen und so. Und ja, diese 2D-Welt und so, das ist alles ganz cute gemacht. Und ich meine, ich sehe es ein, dass nicht der richtige Zeitpunkt ist, so ein Riesen-Event mit Leuten zu machen. Also ich weiß nicht, ob ich da hingegangen wäre, wenn sie jetzt gesagt haben, fuck it, wir machen trotzdem ein Physical Event. Ist schon richtig, dass sie keinen machen, aber Remote ist halt echt schwierig.
Ja, ich fand's auch letztes Jahr, dadurch, dass diese ja 2D-Welt und so, es war alles neu, es war irgendwie cool. Diesmal ist es so, es sind zwar auch ein paar geile Maps dabei, aber es ist nicht mehr so neu und ja, Leute treffen, genau. Also das wäre, mir wäre es auch lieber in Präsenz. Klar, blinkt alles um dich rum, du kannst dich irgendwo hinsetzen und einfach mit Leuten abhängen und vielleicht mal einen Vortrag gucken oder auch nicht. Man kann sich irgendwie Essen suchen gehen und man muss nicht zu Hause selber kochen. Und okay, dann steht man halt in der Schlange eine Stunde, aber hey, dafür kannst du in der Stunde mit Leuten quatschen. Und so koche ich jetzt, während ich dann irgendwelche Streams gucke. Aber es ist irgendwie nicht das Gleiche.
Ja. Was ich schon aber auch finde, ist, dass sich diese 2D-Welt deutlich stabilisiert hat. Also ich fand, sie lief runter und ich weiß nicht,
fucking huge.
Ich war nur ganz kurz da, genau. Man kann sich noch besser verlieren als im Real Life, aber man kann genauso einfach, wenn nicht sogar einfacher zum Teil, in Leute reinstolpern und mit denen einfach mal 5 Minuten Quatsch halten. Das ist auch eine interessante Erfahrung. Also ich für meinen Teil wünschte, ich könnte irgendwie mehr Zeit gerade da drin lassen.
Ja, das ist auch ein Riesenproblem für mich. Man ist halt nicht exklusiv woanders. Ja. Also man ist halt quasi immer noch dort, wo man sich halt gerade befindet und da ist halt immer noch die Familie oder halt noch irgendwelche anderen Leute, die irgendwas von einem wollen oder die halt es nicht gut finden, wenn du einen Tag vor dem Computer sitzt.
Ja. Was macht der Junge schon wieder? Der sitzt den ganzen Tag
was macht
vom Computer?
Der Junge einen Tag lang vor dem Computer? Kann er nicht mal rausgehen?
Der Junge muss an die frische Luft.
Ja, und diese Exklusivität ist eigentlich das, was mir fehlt.
Gut. Am lustigsten fand ich die Monkey Island Map, was ich nicht wartet
habe. Ja, die ist sehr, sehr nice, auf jeden Fall. Die kann ich empfehlen.
Ja, kann ich auch empfehlen. Ja, also man kommt erstmal nach Miley Island rein, ist sehr schön gemacht. Man fühlt sich wie im Computerspiel, aber auch die Map dahinach ist lustig. Also dringende Empfehlung, wenn ihr noch nicht da wart, nach Monkey Island zu gehen. Vorträge kurz von mir. Also einen habe ich ja vorhin schon erwähnt, 10 Millionen Euro für Open Source jedes Jahr angucken. Dann habe ich mir noch angeguckt, digitale Souveränität nur mit freier Software. Erklärt erstmal so von irgendeinem Rechtsanwalt, der irgendwie Doktor ist, und der Vortragsstil ist leider ein bisschen schwierig. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, sich das anzugucken. Ich erkläre kurz, dass er sagt, was Souveränität erstmal ist, lang und hergeleitet, was digitale Souveränität ist, was das alles mit freier Software zu tun hat. Also es ist schon interessant, aber der Vortragsstil war eher schwierig, sagen wir so. Dann dringend zu empfehlen, Astronomie mit Gravitationswellen. Also es war sehr kurzweiliger Vortrag, sehr cool erklärt, wie dieser Detektor funktioniert, was sie da alles schon gefunden haben jetzt in den letzten paar Jahren. Also das dringend angucken. Und dann habe ich mir noch angesehen, hinter den Kulissen von ÖPNV 2.0, da hat ein Hacker so eine, ich weiß jetzt nicht, ob es schon ein Produktivsystem war oder ein Testsystem, auf jeden Fall eins gefunden, wo du so eine neuartigen Tickets kaufen kannst und dann aber auch getrackt wirst. Das heißt, du kaufst dir nicht so ein Monatsticket oder du kaufst dir nicht ein Tagesticket oder ein Einzelticket, sondern du steigst einfach jedes Mal ein, checkst dich ein, steigst aus, checkst dich aus oder wirst automatisch ausgecheckt und der errechnet dann am Monats-, Tages-, Jahresende, was der günstigste Preis für dich gewesen wäre. Und zeigt dann halt, wie das so ein bisschen aussieht in ihrem Interface, wenn man als Verkehrsverbund dann da drauf guckt und auch sieht, dass die Leute noch getrackt werden, obwohl sie schon seit 10 oder 15 Minuten nicht mehr im Bus sitzen, und das ist ein bisschen scary. Könnt ihr euch mal anschauen. So, das waren jetzt meine, also ich habe noch ein, zwei mehr geguckt, aber das waren so die, an die ich mich jetzt erinnere und die ihr vielleicht raufschauen könnt. Ansonsten, wenn ihr lustige Vorträge habt, interessant, da könnt ihr die natürlich auch zu uns in die Kommentare schicken. So, 1, 2, 3 kann man sich ja dann nochmal nachgucken. Weiß nicht, habt ihr irgendwas gesehen?
Ich habe den STVO Hacken oder sowas gesehen.
Den wollte ich, den habe ich verpasst. Ist ja gut.
Mittel, würde ich sagen, er war nicht schlecht.
Okay.
Ja, das ist ganz, ganz nett. Zwei, drei Sachen sind interessant gewesen auf jeden Fall.
Also
STVO-Hacken,
Verkehrswende selber machen, ne?
Ist genau, das? Genau. Also es hätte noch mehr sein können, also mehr, weiß ich nicht. Ja, noch mehr sein können irgendwie. Mehr, was unter dem Namen sich verbergen könnte, würde ich jetzt sagen, ja. Genau, aber kannst ja mal durchseppen. Das, glaube ich, kann man schon machen.
Keine Zeit für Talks bis jetzt.
Ja, ich habe so nebenbei gearbeitet und Talks geguckt und wie gesagt gekocht, Talks geguckt. Also das ist schon, kann man schon machen. Aber klar, ist ja schon ein bisschen schwierig manchmal, ja, sich darauf zu konzentrieren.
Ja, wir kommen noch dazu, warum ich keine Zeit hatte.
Okay, dann kommen wir jetzt dazu.
Nein, ich glaube nicht. Wir kommen zuerst zu den Weihnachtsgeschenken,
nein,
oder?
Es war, genau, das oder, ist eine Frage, ja, das ist eher so eine Frage, habt ihr irgendwas
habt ihr Weihnachtsgeschenke
bekommen? Habt ihr Weihnachtsgeschenke bekommen, die man hier besprechen muss?
Ich glaube nicht an Weihnachten.
Du glaubst nicht an Weihnachten.
An den Feiertag? Ich glaube nicht, dass es existiert.
Der Feiertag existiert? Doch, der hat existiert.
Glaubst du an Geschenke?
Ja.
Ja, hast du Geschenke gekriegt die letzten Tage?
Ja, diese Log4j-Lücke, diese Grafana-Lücke, das war doch...
Du hast komische Geschenke.
Das ist auch schon ein bisschen länger her, oder? Es war nicht
Geschenke vom Himmel. Ach so, an den Himmel glaubst du, ja?
Aha. schwierig. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen.
Das ist echt. Okay, also habt ihr nix bekommen?
Nope.
Lass mal
warte, lass mal kurz überlegen.
Hast du was
bekommen? Dieses Weihnachten war eher so...
Eher nichts Spannendes.
Nee, gar nichts. Gar nichts überhaupt.
Also, ich hab auch nichts gekriegt. Hier hat es nicht mal geschneit. Hier war nicht mal, also, es war halt echt so nicht wie Weihnachten. Es war halt so grün draußen und irgendwie.
Ja. Wir hatten am 23. abends Schnee und am 24. morgens war er wieder weg.
Hat es reingeregnet und war weg. Ja. Schön.
Ja, oder wird es mal irgendwie plus 8 Grad oder so auf einmal nächsten Tag. Dann vor minus 8.
Ja.
Das war echt so blöd.
Da haben wir schon gedacht, ah, weiße Weihnacht, 23. und nachts war es auch noch und dann morgens hat es angefangen zu regnen.
That's gone.
Und scheiß echt.
Ja.
Okay, also keine Weihnachtsgeschenke, die wir besprechen können, schade.
gesagt. Ja, ich will mir gerne einen neuen Laptop schenken, weil meiner fällt auseinander, aber irgendwie, das ist echt teuer, so ein Laptop. Und? Solange man jetzt nicht rausgeht und ich den nur zu Hause benutzen muss, ist irgendwie wie okay.
Kannst du es nicht irgendwie aus Deutschland importieren und kostet nur die Hälfte oder so?
Nee, nicht wirklich.
Also ich habe mir eine neue NVMe jetzt bestellt. 2 Terabyte, die werde ich mir dann hier in meinen Laptop einbauen, aber ansonsten, das ist so dann mein nachträgliches Weihnachtsgeschenk.
Dein Weihnachtsgeschenk.
Mehr Platz.
Große Festplatte.
Größere Festplatte, genau.
Achso, ich habe hier so ein E-Book-Reader mir besorgt, aber es ist schon vorweihnachtlich, vom Monat oder so gewesen. Das ist ganz cool, das ist so ein E-Book-Reader, der gleichzeitig ein Android-Tablet ist. Das heißt, du kannst quasi normale Apps drauf installieren und die haben dann halt ein E-Ink-Display. Und das funktioniert ganz cool eigentlich. Akku hält lange, konnte jetzt quasi die ganzen Sachen, die ich noch hatte, als so Comics und Manga und sowas, konnte ich ganz gut darauf lesen, wo halt diese anderen Reader immer halt ein Problem haben, weil die sagen, das ist ja irgendwie ein böses Format oder so. Da kannst du nicht einfach auf dem Kindle lesen.
Das ist ein PDF, ekelhaft.
Ja, genau, PDF geht nicht. Oder halt diese anderen Bilder, ZIP-Dateien
mit dem,
oder
wie. Mit dem geht das. Also, ja, das PDF mit dem Tolino geht das.
Ja, genau. Es gibt halt ein paar, die es können, aber das Ding ist halt ein Android-Tablet und Android-Tablets können halt alle Android-Tablet-Dinge. Ja, und du kannst quasi einen Play Store installieren oder halt einen F-Droid-Store und oder Sachen sideloaden.
Das ist cool, ja.
Und du hast halt dann quasi für alles ein E-Ink-Display. Surfen geht auch. Du hast halt dann mehr, es ist mehr dieses Nachziehen, also dieses Shadowing. Also wenn er halt schnell refresht, also er hat da quasi verschiedene Modi, die du einstellen kannst. Entweder halt ganz schnelles Refreshen, dafür hast du dann halt viel dieses Ghosting. Oder du machst halt einen sauberen Refresh, dafür ist halt der Text sauber danach. Und kann man viel mit rumspielen, viel Möglichkeiten, das zu customizen. Und wie gesagt, das finde ich ganz cool. Das Ding heißt Books von so einer Firma aus China, aber es kam aus Deutschland, das ist ganz nice. Ich suche das mal aus. Das, wie gesagt, Books Nova 3 habe ich. Kam vielleicht eine neue Version davon oder so. Aber das war auf jeden Fall witzig. Also ist immer noch gut. Genau. Ich guck mal, was ich hier habe. Ja. Und ihr so?
Ja, keine nix. Technik.
Hat nix.
Keine gegeben. Technik. Gar nichts.
Ich habe echt traurig. Über die Tage ja, ist ja auch noch mal wieder in LibreElec installiert auf einem Raspberry Pi. Also ich habe Dinge mit Technik getan, aber keine Technik unterm Baum gefunden.
Akquiriert. Keine neue Hardware.
Genau.
Ja. Ist irgendwie auch alles teuer geworden, ne? So Handys, Laptops. Tja, ich habe irgendwie das Gefühl, es war früher nicht so teuer, aber
Chipmangel.
Ja, und Festplatten und Grafikkarten sind super teuer, weil sich's immer noch irgendwie, weil Leute immer noch meinen und so. Ich weiß auch
nicht. Echt, das ist immer noch nicht vorbei, was ist denn das für ein Quatsch, bitte?
Nee, also ich glaube, Grafikkarten sind immer noch, also ich habe jetzt schon länger nicht mehr geschaut, weil es halt echt einfach albern ist, aber die sind halt echt immer noch, keine Ahnung, ein Vielfaches von, was da eigentlich neupreisig
Bullshit.
Mal kosten und dann hast du halt, weil sie halt so selten sind, weil sie alle weggehen, sind sie halt irgendwie ein Vielfaches von was sie eigentlich wert sind und was sie eigentlich kosten sollten. Und ja, dann gibt's halt diese Festplatten, Festplatten Bitcoin und das macht natürlich auch Festplatten teuer.
Gibt es immer noch? Ich habe gedacht, die Leute haben gemerkt, dass es Quatsch ist.
Ich glaube, es gibt's noch. Ich glaube, es nicht.
Das ist doch Bullshit.
Also natürlich ist es Quatsch, aber es kannst halt Geld mit verdienen und darum machen es Leute.
Das ist ein super Bullcrap, echt.
Ja.
Das finde ich nicht in Ordnung.
Ja, so. Nee.
Schwierig. Weil es gibt ein paar Sachen, die sind irgendwie nachvollziehbar, aber dann gibt's halt auch dieses ganze Cryptocurrency-Zeug.
schwierig. Ja, ich weiß es auch nicht. Sollen mal irgendwie Log4j fixen oder so, anstelle hier Krypto zu machen. Das wäre doch mal was.
Das sollen sie mal machen jetzt hier.
Gut. Ja, oder sie verdienen mit Krypto so viel Geld, dass sie dann alles fixen können. Weil
Bonusgeld.
Ja. Ja. Glaube ich auch nicht, aber Hoffnung stirbt zuletzt. Aber so, hier hat noch jemand RC3 Map Archiv irgendwas reingeschrieben, aber es war eher so eine Frage, oder? Gibt's nicht, habe ich nicht gesehen, zumindest. Gibt's sowas?
Was oder für Frage? Später?
RC3 Map Archiv, keine Ahnung, wer das reingeschrieben hat.
Ach so, ja, genau. Was ich mir als Projekt für den Kongress mitgenommen habe, ist quasi den Kongress zu mappen. Also quasi, du kannst ja auf eine Karte gehen und dann kannst du da rumlaufen, kannst auf die nächste Karte gehen und so weiter und so fort. Und was ich mir vorgenommen habe, war mal quasi alle Karten zu haben. Und das Projekt habe ich abgeschlossen. Das, ich weiß noch nicht genau,
alles durchgelaufen oder was? Bist du alles durchgelaufen? Alles
abgelaufen? Ja, ich bin alles durchgelaufen, virtuell quasi.
Krass, okay.
Einmal Kongress ablaufen virtuell. Ja,
das war ein, warte.
Echt? Also, wie lange hat es das gedauert?
Warte, ich gucke noch ganz kurz nach hier.
Gefühlt, weil das ist so viel, also.
Warte, 20, 20 Film,
Stunden, 30 Stunden.
Jason.
3 Tage, 4 Tage.
WC, 470 Karten.
Das schon? Also, das ist schon, eine Karte ist schon so eine ganze Welt.
Ja, ja, eine Karte.
Und dann,
Karte ist quasi eine Karte, ja.
Und wenn du es dann so ein, und so in die nächste Karte kommt zu, was will ich sagen? Um von der einen in die andere Karte zu kommen, musst du dann so einen Teleport benutzen. Das ist eine Karte, genau, oder?
Genau. Ja.
Krass! Genau. Und was machst du sonst so in deinem Leben?
Ja. Nicht ja, viel, diese ne? Karten. Nur diese Karten eigentlich. Hab mir das vorgenommen letztes Jahr, bin jetzt fertig geworden. Dieses Jahr.
Ja. Ja, nice.
Nee, ich habe tatsächlich nur einen Scrapper gebaut.
Ja, okay, dann genau. Enttäuschend.
Das ja, enttäuscht.
Gar nicht ich, so geil.
Nein, Mann, man kann doch keine 470 Karten ablaufen, was ist für ein Quatsch, bitte.
Würde ich dir jetzt schon, also, würde ich dir schon zutrauen.
Danke. Zu gütig. Nee. Also es waren schon echt viele Karten und man kommt ja auch zu bestimmten Karten nur über bestimmte Teleporter, wenn du quasi irgendwo anders bist und so. Die Karten beinhalten diese Verlinkungsinformation halt und von dem kann man dann quasi aus
kann man einmal scrapen.
Ja, einmal die Karten haben, genau. Ich verlinke das auch irgendwann, wenn der Kongress vorbei ist, damit es quasi keinen Stress gibt.
So, Ingo, du musst aber noch, glaube ich, für zumindest die live hören, noch einen Tipp geben, wie man auf diese Monkey Island App jetzt Map kommt.
Ja, genau. Du gehst auf Monkey Island.
Biegen Sie links
von
ab
vom Fairy Dusk Harbor aus.
Wenn Sie also in den Transrapid einsteigen, sind Sie in 10 Minuten, also direkt, also Sie können dann in den Flughafen.
Wir machen hier einen Link hin einfach.
Ja, wir machen einen Link hin.
Warte, da ist der Link.
Okay.
Und zwar hier Monkey Island.
Nee, das ist
auf die Karte
einfach.
Da.
Ich will hier eine Audio, wir sind hier ein Podcast, ich will hier eine Audiobeschreibung, wie man von irgendwo nach irgendwo kommt.
Also vom Whistleblower Village aus kommst du dahin und wo der Eingang ist, kann ich dir leider nicht genau sagen. Auf jeden Fall, okay. Wenn du Whistleblower Village bist, dann kommst du da irgendwie zur Monkey Island Karte. Ich kann mal kurz schauen in den Karten.
Von Solar Island kommt man zum Whistleblower Village, das habe ich noch in Erinnerung. Mhm. Das läuft.
Ja, nice.
Mhm, genau. Also irgendwie. So, warte. Okay. Ja, also was mich eigentlich am meisten genervt hat bei der beim RC3 ist, dass du halt wirklich keine Karte hast oder kein Tourist Guide oder sowas, ja. Der sagt so, hier, das sind diese ganzen Sachen und du kommst von dort nach dort und über die Sachen kannst du dir das anschauen oder so, sondern du musst halt quasi komplett alles selber ablaufen. Unterwegs sein.
Ja. Und das ist die erste halbe Stunde, ist es noch ganz witzig und dann denkst du irgendwie,
Aber, also, genau, das ist, wenn man in Solar Island geht, dann so auf 7 Uhr etwa runter, wenn man da ankommt.
Auf 7 Uhr runter, geil.
Dann kommt man zum Whistleblower Village und vom Whistleblower Village gibt es einen Link zu Monkey Island.
Okay, und bei...
Zu diesen, aber zu dem... Ja, sag du erst, Felix.
Monkey Island, das ist quasi unten rechts auf Whistleblower Island an der Küste. Da kann man es finden. Ja, jetzt bist du.
Aber was ja schon so ein bisschen ein Tourist Guide ist, ist die Assembly-Liste. Also man kann ja schon zumindest ein bisschen Themen abgrasen, indem man durch die Assemblies jumpt. Weil von der Assembly-Liste, die ja auf einer klassischen Webseite dargestellt ist, kann man ja auch direkt auf Assemblies hoppen. In die RC3-Welt.
Ja, genau. Also du kannst eh auf zu allen Karten hoppen, wenn du dort
über den Link hast. Genau. Und die Links sind ja zumindest für die Assemblies dort organisiert und sogar noch ein bisschen mehr als nur die Assemblies. Insofern, es gibt so eine Art Tourist Guide.
Mhm. Halt eigentlich eher ein Telefonbuch mäßig. Also nicht Tourist Guide,
okay. Ja,
sondern ein Telefonbuch.
Ja.
Es gibt all diese Assemblies und du kannst alle Assemblies antelefonieren. Aber keiner sagt dir, ob die Assembly jetzt gut ist oder ob es die ist vom letzten Jahr. Und der Exit nicht funktioniert.
Oh, ich habe aber sehr liebevoll gestaltete Assemblies gefunden, die komplett handgezeichnet waren. Also es gibt Leute, die haben sich sehr viel Mühe gegeben für diese Maps. Das war schon sehr, sehr gut. Ja.
Ja. Genau, und sowas wäre doch cool. So, jetzt hier, Island ist halt die handgezeichnete Karte. Das hätte ich gerne als Tourist Guide. Das wäre nice.
Gut, für nächstes Jahr.
Nächstes Jahr. Wenn das Grapple noch funktioniert, müsste man das halt am ersten Tag dann machen.
Gut, also das war unser Kongressteil. Weil wir hoffen nächstes Jahr, dass wir uns alle mal wieder persönlich sehen. Weiß nicht, wie geht's euch Hörern da draußen? Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, Vorträge sind zwar cool, Map ist auch irgendwie cool, aber so, wenn man nicht abhängen muss vom eigenen Rechner, sondern mit anderen Leuten, ist schon noch mal ein bisschen interessanter. Ich fand gut, dass es tatsächlich diese unterschiedlichen Studios gab oder gibt, wo die Streams kommen. Und ich meine, da sind ja auch ein paar Leute vor Ort, aber es sind eben nicht viele, ne? Aber dadurch, dass es eben diese ja wirklich Studios, TV-Studios gibt, ist die Qualität der Vorträge doch sehr gut. Also es sind nicht alle, die irgendwie mit ihrem billig Mikro irgendwie vorm Rechner hängen, sondern schön organisiert vor Ort, also zumindest die Sachen, die ich jetzt gesehen habe.
Ja, also es ist schon auf jeden Fall strukturierter.
Bisschen besser als letztes Jahr.
Ja, so diese Übersicht von den ganzen Streams, die gerade laufen, das funktioniert bedeutend besser als beim letzten Jahr. Also gefühlt auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie es beim letzten Jahr war. Aber so, dass man einfach den Blick hat, was es alles gibt und wo man mal reinsappen kann, das ist alles so integriert. Schon cool.
Genau. Lehnt euch zurück, zappt rein und wir gucken, wie es nächstes Jahr wird. Kommen wir zum Mimimi der Woche. Ich habe eins. Ich wurde kurzzeitig gezwungen, mich zum ersten Mal in MS Teams einzuloggen oder das zu benutzen. Hab gedacht,
wie viele Stunden hast du danach gewaschen?
Du musst erst mal da reinkommen. Das war ja schon mal das Problem. Ach so.
Hat nicht funktioniert, darum gar nicht. So einfach. Ich konnte mich nicht schmutzig machen, weil ich es nicht geschafft habe.
Genau. I tried so hard.
Das ist doch die größte Katastrophe auf dem Planeten. Also ich meine, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber die gehören alle erschossen. Ich habe dieses MS
Ingo, wir haben hier also Leute, die da arbeiten in den Teilen.
Ja.
Ja, aber also nicht. Hä? Dein Punkt
hoffentlich
ist
nicht. Okay, Ingo.
Was?
Erzähl weiter.
Ich sehe das Problem.
Ja, also kriegst du einen Link, klickst du drauf in deinem Firefox, hast eigentlich nur die Option, diese Debian-App da runterzuladen. Naja, gut, scheiße,
machst halt. Also, kleiner Moment, du kannst das sogar einfach im Chrome benutzen, nicht?
Deswegen habe ich gesagt, ich habe es im Firefox aufgemacht und da hast du die einzige Chance. Schuld.
Ja, das ist halt aber auch, dass das jetzt nicht geht, war jetzt schon von vorne weg
wie?
Klar.
Die haben eine App geschrieben. Ja, du kannst das Programm runterladen, installieren und ich meine, es macht doch dann auch nichts anderes auf als ein glorified Chrome-Gedöns. Mhm. Aber diese App funktioniert nicht. Es war mir nicht möglich, die zum Laufen zu bringen. Also sie startet, ja, du gehst dann rein und dann siehst du lauter schwarze Dinger und die unterhalten sich alle fröhlich und du denkst,
diese überlegene Technologie heißt doch Electron. Mhm. Die wurde doch auch ganz schön groß gefeiert.
Ja, aber ja, Microsoft sind die Einzigen, die es nicht hinkriegen. Also ich meine, ich habe viele Electron-Apps, aber Microsoft kriegt es nicht hin. Und dann ist dieses Ding auch noch so dreist und startet jedes Mal direkt. Also wenn du vergisst, es danach wieder zu deinstallieren, ist es so aufdringlich, dieses Teil. Es bootet jedes Mal mit und sagt, hier, 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 ich, hier, lock mich bitte ein. Ich will dich zum Freund oder keine Ahnung. Also es funktioniert nicht. Es nervt, ja, es war...
Ist es wenigstens ein Flatpak oder so? Oder war es doch ein Snap?
Ich hab das Debian-Paket genommen und installiert. So richtig, so... Das ist
bestimmt ein Flatpak. Ekelhaft. Am Ende ist es auch Flatpak.
Ist nur so ein Debian-Rapper, der dann Flatpak macht. Irgendwie so ein leeres Debian-Paket mit einem Post-Install, was dann einfach ein Flatpak-Install macht. Das wäre schon, das baue ich, glaube ich.
Ja, wir haben ein Debian-Paket, nehmen wir das.
Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, das ist eigentlich ziemlich guter Use für Debian-Paket. Einfach Debian-Paket und dann am Schluss irgendwie Snap-Install oder einfach Flatpak.
Und das kannst du dann quasi als Service bereitstellen für Leute, die Debian-Pakete brauchen.
Genau.
Und sagen, hier, mach einmal ein Flatpak.
Hier, mach das und dann hast du aus Dependency, trägst einfach
Flatpak ein.
Flatpak ein und dann
oder
machst du
den Post-Install. Oder so,
ja, genau. Und den Post-Install machst du dann einfach Flatpak-Install. Bam.
Kapau. Wir werden reich.
Fucking genius.
Und dann verkaufen wir das an MS Teams oder so.
Genau, also egal, was ihr macht, verkauft es an MS Teams, weil schlechter kann es nicht werden.
Also das ist aber naiv, Ingo.
Du hast unsere Lösung noch nicht gesehen.
Nein, es kann wirklich nicht schlechter werden als diese nicht funktionierende App. Also ich weiß, wie gesagt.
Ja, aber du konntest sie installieren, oder?
Ich konnte sie installieren, ich konnte sie starten, aber mehr hat nicht funktioniert. Also das war, ich habe ja jetzt alle von diesen Video-Dings-Apps durch, ja, so in den letzten 2 Jahren Pandemie. Aber MS Teams hat mir tatsächlich noch gefehlt. Also nein, eigentlich hat es mir nicht gefehlt.
Das hat mir noch gefehlt.
es war die schlechteste Experience von allen Apps, die ich ausprobiert habe. Und sie hat nicht funktioniert. Die einzige Lösung war dann tatsächlich, ist im Chrome, aber du musstest ja erstmal diesen Chrome-Link kriegen, dass es überhaupt funktioniert. Also das war, ja.
Okay. Also, ich habe jetzt auch, weil aus Gründen und so, das auch schon 1-2 Mal benutzen müssen. Und ja, also in Firefox funktioniert es natürlich irgendwie einfach gar nicht.
Ja,
aber
das
in
muss
Chrome
man aber auch wissen, ja. Also das
hatte ich
wissen,
jetzt echt nicht so Probleme. Da konnte ich dann halt einfach, also es funktioniert jetzt auch nicht gut in Chrome oder so und es wäre jetzt auch nicht meine präferierte Lösung, um Video, Audio,
Chat-Nachricht
zu
schicken.
Aber
es ist eine Katastrophe, also echt.
Ja, also ich fand es nicht so schlimm, wie das Ingo hier jetzt beschreibt. Also bei mir hat es besser funktioniert.
Ja, du ich hast muss sagen, gleich gewusst, dass das im Chrome geht. Wie gesagt, ich war naiv. Ja, ich bin mein Standardbrowser ist Firefox. Ich gehe da drauf. Na gut,
ja, meiner auch, aber ja.
Ich habe hier
Teams
auch diese Teams-App.
Also auch auf einer Plattform. Teams ist eine Katastrophe. Ich bin ja, ich mehr oder weniger benutze ich alle größeren Anbieter dauernd, wechsel. Und Teams ist das Schlimmste mit Abstand. Also Teams schafft es auch als einziges zwischendurch so Flickr-Orgien abzufeuern, wo ich echt froh bin, dass ich offensichtlich nicht, wie nennt sich das, epilepsiegefährdet bin, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich längst einen Anfall. Und es kann ja eigentlich nicht an meinem System liegen, weil die anderen Videokonferenz-Tools funktionieren ja.
Ja, die anderen
das
funktionieren.
Das ist völlig schräg. Das ist wirklich, das ist, und dann kann ich halt bei so einem einstündigen Call, wenn dann die anderen Videos die ganze Zeit am Flickern sind, danach brauche ich eine halbe Stunde Bildschirm-Off-Zeit. Da muss ich mir irgendwas zu lesen suchen und es ausdrucken.
Vielleicht wollen die das. Vielleicht wollen die das erreichen.
Kannst du die Zeit extra absetzen? Ja, oder Microsoft eine Rechnung stellen? Oder ich?
Ja, das ist unglaublich.
Also es war echt die schlechteste Experience von all diesen Video-Apps, die es gibt. Tut mir leid. Und das sagt schon
das
alles.
Das muss sie nicht leiden.
Also jeder, der das benutzt, sollte sich mal überlegen, was er da tut. Das geht so nicht. Das ist einfach, was
jeder,
verweigert
der verantwortet,
euch,
dass es eingesetzt wird. Ja,
genau. Also einfach sagen, nein, das ist, es ist nicht wert. Benutzt was anderes.
Teams, nein, danke.
Genau, Teams,
und,
nein, danke.
Man kann ja jetzt nochmal aus dem Vollen feuern und sagen, das ist die technologische Seite ist nicht die einzige dabei, die ganze...
Die Leute sacken klar, auch noch. Das,
es ist nicht ganz klar, wie das ist mit der Microsoft Cloud und der Datensicherheit und dem Einsatz und der DSGVO-Konformität und so, etc. Okay.
Ja, nee. Irgendwas und dann ist die dritte Chain. Seite die Leute, die Teams benutzen.
Ja, Menschen spielen auch eine Rolle, ja.
Ja, mit Menschen würde ich gerne nichts zu tun haben, wenn es geht.
Oh, Menschen an und für sich sind gar nicht so schlimm.
Das ist doch, doch die Menschen an, würde ich sagen.
Sag sowas nicht. Menschen sind das Problem. Immer.
Genau, die hätten zum Beispiel nicht so eine beschissene Teams-App bauen können.
Ja, für Softwareprojekte ist es tatsächlich so, dass Technologie eigentlich nie das Problem ist. Das stimmt schon.
Ja, sag ich ja. Menschen sind das Problem. Also, zack. Keine Menschen, keine Probleme.
Ja,
aber auch keine.
Hast du mal Terminator gesehen? Da die Geschichte handelt von Robotern, die das erkannt haben.
Ja, genau. Skynet for the win.
Skynet. Und diese replizierende KI, die in Bioorganismen lebt, die haben wir letzte Sendung gehabt, ne?
Ja, und selbst in Matrix war doch alles besser, oder? Da haben die Maschinen uns doch auch noch als Batterien verwendet. War alles gut.
Gab es nicht auch diesen einen Roboter, der quasi
Wally?
Andere Leben, nee, der andere Lebens, der andere
ja, Wally gab's
Körper,
auch, ja.
Körper ist, um seine Batterie wieder aufzuladen.
Ich bin raus.
Sein letzter Sonne.
Was?
Ja, warte, ich sitze raus. Robot eats people, Robot eats people for fuel. Und dann ist quasi der erste Link hier. Genau, military made a robot that can eat organisms for fuel. So, zack. Und sie mussten dazu sagen, we completely understand the public's concern about futuristic robots feeding on human population, but that's not of our mission. Ja. Und wenn ich sage, sie, ihre Mission ist okay.
Das ist nicht unser Problem.
Is a sentence no one should ever have to say.
Ja.
Ich verlinke okay. Das hier rein. Oder?
Geil.
So ist ja. Aus diesem.
Wo sind wir denn jetzt gerade?
Ja, bei MS Teams,
Linux. Bei Teams, ja, okay, alles klar.
Bei schlimmen Dingen.
Ja, eigentlich
das passt
bei schlimmen
Dingen. Und das ist ein Film oder was ist das?
Nein, das ist ein Roboter, der jetzt von irgendeiner Firma entwickelt wurde, glücklicherweise.
Sky is coming.
Ich meine, das, okay. Das nicht einfach so, wir exploren das Konzept jetzt mal so in Form
die sind schon fertig.
Oder, sondern, nee, wir bauen das jetzt einfach mal. Hä?
Es ist fertig. Nee,
die sind hier.
Geh los. Schon fertig, kannst den Roboter schon kaufen.
Ist Roboter, ist. Okay.
Ja.
Wie machst du da jetzt den Schwenk zu DNS Mask?
Ist auch
menschenverachtende Software? Nee, was?
Nein. Glaube ich. Also, weiß ich nicht. Hoffe ich nicht.
Nee, DNS-Mask ist toll. Ich verwende es an einigen Stellen.
DNS-Mask ist voll okay. Ist geile Software. Verwende ich immer wieder gerne.
Ja, und was macht sie? Was
funktioniert, kann voll viele Dinge. Ist super easy zu benutzen. Ist irgendwie, ich glaube, in C geschrieben oder so. Kompiliert auf allen möglichen Krepel-Plattformen. Läuft darum auch irgendwie einfach überall, wo du es haben möchtest. Ja, im letzten Release 2.8.6 gibt's so, kannst du einen Changelog, kannst du schauen und dann steht da Major Rewrite of the DNS Server and Domain Handling Code.
Ja, ist doch schon mal nicht schlecht.
Ja, klingt gut. Gut,
oder?
Klingt gut. Und dann stehen da tolle Dinge wie This should be largely transparent, but it drastically improves performance and reduces memory footprint.
Ist doch nice.
When configuring large numbers of domain in form of, und dann gibt's hier Example, bla bla bla. Das klingt alles super gut. Ja, leider benutze ich dieses Feature und funktioniert halt einfach nicht mehr, oder Dinge, die vorher funktioniert haben, funktionieren halt nicht mehr so gut wie, also ja, ist irgendwie Major Rewrite, ist irgendwie schneller,
but doesn't work.
Aber es funktioniert halt auch einfach nicht mehr so gut. Genau, das Ding ist, also... Mein Setup ist halt, ich habe so ein OpenSense-Dingsy, Router, Software, keine Ahnung was, und da ist halt DNS-Mask drin. Und das heißt, ich habe da einfach geupdatet und ich habe es auch irgendwie nicht gerade gemerkt, es nicht mehr funktioniert und so. Weil das, wie ich dieses Feature benutze, ist, also für da, wo meine Eltern
wohne, da haben wir leider keine Glasfaser und halt auch kein natives V6, was irgendwie echt traurig ist, dass es immer noch kein natives V6 gibt. Aber darum habe ich da halt irgendwie einen V6-Tunnel, damit wir, ja, damit da halt auch irgendwie Zukunft herrscht. Und jetzt das Problem ist halt, wenn du einen V6-Tunnel machst für Firmen wie Netflix zum Beispiel, ist halt ein V6-Tunnel nicht wirklich unterscheidbar von VPN. Das ist halt für die wieso das Gleiche. Ein VPN und ein V6-Tunnel ist halt irgendwie, ja, weil du kommst halt irgendwo anders raus und sie können halt nicht so genau sagen, wo du herkommst und sie möchten ja aber deinen Netflix-Account geo-restricten und sagen, du kommst aus der Schweiz, du kommst aus Deutschland und darum bekommst du diesen Katalog. Weil Rechte, Scheiße, keine Ahnung was. Auf jeden Fall sagen sie dann, und das Problem ist halt dann, wenn du über diese Hurricane Electric IPv6 Netflix versuchst zu benutzen, dann funktioniert es halt einfach nicht richtig. Ja. Ist dann halt kaputt. Heißt, die eigentlich ziemlich coole Lösung dafür ist, du kannst halt in DNS Mask dieses Feature benutzen und V6-Adressen ja rausblocken über DNS. Das heißt, die AAA-Records für Netflix und all deren Content-Domains kannst du halt im Prinzip kaputt machen auf deinem lokalen Dingsy und dann, wenn halt alle deine Clients deinen lokalen Router als Resolver verwenden, dann funktioniert halt Netflix, weil die alle glauben, dass Netflix halt kein V6 macht. Okay. So weit, so gut. Und für das habe ich das benutzt und das funktioniert jetzt leider halt irgendwie nur noch so halb und irgendwie so in 30% der Fälle. Und jetzt, ja, also erstmal bist du das halt herausgefunden hast, dass das Problem ist. Weil du hast halt irgendwie diese Liste, wo du deine Config ist ja da und die wird geladen und so und bekommst keinen Fehler, sondern ja, du merkst es dann halt einfach irgendwann, dass ja plötzlich wieder irgendwie V6-Adressen für gewisse Netflix-Dinge da sind. Und funktioniert halt auch nur so halb und irgendwie je nach System auch mal ein bisschen mehr oder weniger gut. Ja, dann machst du irgendwie ein Rollback und dann siehst du so, ah ja, funktioniert wieder. Dann das nächste Ding ist irgendwie, DNS Mask ist einfach irgendwo in den 90er Jahren stehen geblieben. Das heißt, es gibt irgendwie, also so sieht es halt auch alles aus. Es gibt irgendwie dieses, also wenn du dieses Changelog anschaust und so, es gibt halt diese Webseite, die aussieht, als wäre sie aus den 90ern. Was mir eigentlich egal ist, damit habe ich nicht so ein Problem von mir aus. Das größere Problem ist, der einzige Weg, da irgendwie Bug Report irgendwas zu machen, ist halt eine Mailingliste. Und das ist schon, also ich weiß nicht. Also ich muss dazu sagen, also ihr seid ja alles alte Leute, oder?
Ja.
Kann mir mal jemand erklären, wie eine Mailingliste so genau funktioniert?
Du schickst eine E-Mail hin.
Du schickst eine E-Mail an so eine Mailingliste.
Ja,
Ding, sie, oder?
So eine Mailingliste, ja, ja.
Genau, weil da gibt's dann halt irgendwie so ein Archive und ich sehe da halt mein Mail nicht.
Dann ist entweder das Archive kaputt. Ja, das kann auch sein,
dass die moderiert wird.
Oder die wird vielleicht moderiert. Ist halt, shit do I know. Du schreibst da halt eine Mail an irgend so eine E-Mail-Adresse und dann passiert einfach mal nix und du siehst nicht, ist es irgendwo angekommen ist es, weil sonst würde der Mail-Server ja sagen so,
würde es bouncen, ja.
Würde es irgendwie bouncen, hoffentlich. Wobei auch ein Mail-Server ja im Prinzip sagen kann, so, ja, sehe ich, Mail, ist eine Mail.
Brauche ich nicht.
Es interessiert mich nicht.
Genau. Scheiße, nur Arbeit für mich, brauche ich nicht.
Genau.
Genau, hab Log4j-Probleme.
Ja, hab Log4j-Probleme, keine Ahnung. Es ist einfach so, du schickst halt eine Mail ins Nix und, ja.
Ja gut, aber das ist bei anderen Mails auch so.
Ja, aber korrekt,
aber
Mail wird sonst halt irgendwie, ich habe noch nie gesehen, dass jemand irgendwie als Bug-Reporting-Tool jemand eine Mailingliste verwendet. Das ist halt schon so, hä? also
die ganze Linux-Entwicklung funktioniert nur darüber.
Hast du nicht diese Faxadressen gesehen dazu?
Ja, so. Ja, ich hab das aufgemalt und hier an diese IP
gefaxt. Internet geschickt.
Ja, ja.
Diese IP gefaxt.
Ja, keine Ahnung. Ohne Witz. Ich weiß nicht, was ich da, hä?
Schick aber noch eine.
Ja.
Have you got my first email? Please respond.
As per my last email request. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, also ich habe es jetzt auf dem, das ist ziemlich cool, OpenSense hat einfach so ein Rollback-Tool. Du kannst einfach sagen, irgendwie so Rollback dieses Paket auf Stand von dieser OpenSense-Version oder so. Könnte ich das ziemlich easy peasy rollbacken. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie, es funktioniert jetzt aktuell. Aber ich würde natürlich da irgendwann gerne vorwärts in der Zeit gehen und eine up-to-date DNS Mask Version einsetzen. Auch ganz interessant ist halt irgendwie, es gibt irgendwie diese Version, wie das dann paketiert wird, ist halt auch interessant, dass es gibt irgendwie dieses Release. Und das hat sonst auch schon Bugs, also known Bugs in diesem Code. Die sind aber auf FreeBSD gefixt. Also das sind sie beiden, die Port-Maintainer sind halt hingegangen und haben diese Patches aus dem Master-Stand, aus dem Main-Branch genommen und die irgendwie applied. Das heißt, du hast irgendwie diese Version, die du bei FreeBSD bekommst, ist halt irgendwie schon mit Patches. Was ja eigentlich cool ist, aber irgendwie auch nicht.
Kannst du nicht einfach bei Launchpad oder bei Debian oder sowas irgendwie so ein Bischel aufmachen? Weil da kannst du,
ja,
die haben ja sowas.
Ja, das wäre dann, glaube ich, das Nächste, dass ich das einfach mal unter Linux ausprobiere und dann halt da einfach ein...
Und dann sagst du, ja, ist genau mein Problem auf dieser Linux-Distribution, wo der Issue-Tracker dazu gehört.
Genau, und dann mache ich da einfach ein Issue auf.
Totally not PSD-User.
Ja, aber also im fairerweise muss man sagen, wenn es halt wirklich im Upstream-Paket kaputt ist, dann ist es halt auch in allen Linux-Downstream-Paketen kaputt. Vermutlich. Gehe ich jetzt stark von aus, dass das halt überall kaputt ist. Ja.
Gut, also machst du überall Bug-Reports auf. Okay, haben wir verstanden. Du hast deinen Job.
Ja, ich habe echt viel Zeit verschwendet, um das herauszufinden. Und das... Ich weiß nicht.
Das ist ja jetzt mal einfach nicht geupdatet. Ha?
Ja, schon, aber irgendwie auch nicht gut.
Pabbelabab.
Genau. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Laserfu.
Laserfu.
Und du hast die Foundation-Trilogie gelesen.
Zum zweiten Mal oder so.
Ja, stimmt. Ich wollte sagen, wir haben doch darüber schon mal geredet, oder?
Weiß ich nicht.
Warum liest man irgendwas mehr als einmal?
Ja, Foundation haben wir schon ein paar Mal behandelt, definitiv, bin ich mir ziemlich sicher. Aber
lesenswerte Bücher immer noch, ja.
Ja, also Foundation, super Geschichte. Du hast in Englisch gelesen, nehme ich jetzt mal an hier.
Ich habe es auf Deutsch gelesen.
Auf Deutsch gelesen, genau.
Sollte also, man die ja auf Englisch lesen?
Nee, ich habe es auch in Deutsch gelesen. Ich meine, das Original ist ja auch nicht Englisch von dir, ist auch egal. Foundation Trilogie und dann gibt's ja davor und danach noch mehr Bücher, auch die Roboterbücher und so gehören dazu. Also ich glaube, keine Ahnung, 10 Bücher oder so insgesamt, die Asimov geschrieben hat. Alle lesenswert, fisch, alles sehr spannend. Ja, was willst du noch sagen?
Genau.
Das muss man unbedingt lesen.
Ja, ich will dazu noch sagen, also ist natürlich irgendwie kein Hot Take, aber ich habe es ja jetzt gerade nochmal gelesen und es ist halt echt einfach. Also es ist halt echt einfach gut geschrieben und ich finde es irgendwie super, super spannend. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich habe sonst von Asimov nix gelesen. Also ich weiß natürlich, dass es die anderen Bücher gibt, aber ich müsste die halt einfach mal lesen. Ja.
Ja, wir haben irgendwie so ein Set an 10 Büchern oder sowas. Wie gesagt, ja. Vor der Foundation gibt's noch ein paar, nach der
Foundation-Trilogie. Genau, ich glaube, die Foundation-Series sind, glaube ich, 7 oder so.
Ja, kann sein.
Und dann gibt's irgendwie diese
Roboterbücher.
Dinger, die halt irgendwie so als Extension zur Foundation-Series sind. Mhm. Aber nicht wirklich dazugehören, aber doch irgendwie so. So hart.
Genau. Ansonsten, wenn man Foundation gerade nicht lesen will, man kann es natürlich auch gucken. Ja. Auf Apple TV Plus gibt es gerade.
Hast du ja ausgedacht, oder?
Nein.
Nee, noch ein neuer Streaming.
Gibt es.
Genau. Das auch, ja.
Den kanntest du noch nicht. Apple TV Plus. Genau. Ich und die nur heißeste den Piraten Serie. Die heißeste Serie, die die da gerade haben, ist definitiv
die einzige Foundation. Serie, oder?
Nein, ist nicht die einzige Serie. Die haben einige Serien. Aber die, zwei habe ich geguckt. Foundation habe ich jetzt tatsächlich auch gesehen und,
lehnt sich an das Buch an. Apple TV Plus oder was?
Ja, gibt's, weißt du, wenn du so ein neues Telefon, Apple-Dings-Device, hast du das irgendwie ein Jahr umsonst geschenkt gekriegt und sorry, ich hab's halt angeklickt.
Nee, du musst dich da nicht entschuldigen, ist okay.
Es war halt dabei und Foundation, habe ich gedacht, das muss man einfach schon gucken und ist es
ist gut? Ist es auf, dann auf Englisch oder auf Deutsch oder ist es dann?
Ist auf was? Englisch, ich weiß nicht, ob es das auch in Deutsch gibt. Ach, du stellst Fragen, es kann, also ich kann dir sagen, es ist eine, nee, ist bisher nur in Englisch wahrscheinlich. Okay. Gibt 10, ah doch, nee, ist eine deutschsprachige, ist veröffentlicht, gibt's auch. Also kannst du in Englisch oder Deutsch gucken.
Und du sagst, es lohnt sich. Ist es lohnt tief, sich. Ist es so, ist es schwer, ist, schwere Kost oder mehr so?
Also ich meine, es galt ja bisher sowieso als unverfilmbar, weil es so doch episch ist. Sie haben jetzt die ersten 10 Folgen veröffentlicht, erste Staffel, wird eine zweite geben. Es basiert auf dem Buch, aber sie haben sich auch einige Freiheiten genommen. Also es gibt Charaktere, die gibt's in den Büchern einfach nicht. Einiges gibt's so nicht, ja. Und also als ich das letzte Mal Foundation gelesen habe, ist leider nicht so wie bei Felix irgendwie gerade her, sondern schon 15 Jahre bestimmt her. Also ein paar Sachen erinnert man sich dann doch, ah ja, so war das, so war das. Und bei anderen denkst du, hä, davon hast du noch nie was gehört. Das war doch, das so war es doch nicht. Eigentlich müsste man jetzt Bücher nochmal lesen.
Gibt es auch in 4K dort oder was?
Gibt's garantiert in 4K, bestimmt. Bestimmt. Ich kann jetzt hier, wir können mal den Wikipedia-Link reintun.
Nee, alles gut.
Also es wird auch eine zweite Staffel geben, und lohnt sich anzugucken, also ist gut umgesetzt. An ein paar Stellen denkt man, hä? Was soll das jetzt? Oder auch manche Folgen enden halt so, dass du denkst, naja, so unbefriedigt sozusagen. Aber gut, trotzdem würde ich sagen, lohnt sich zu gucken. Also wenn man entweder Apple TV Plus hat oder es irgendwo aus dem Internet fällt oder
jemanden, einen Freund hat,
ja,
bei dem man das dann gucken kann, der auch Apple TV Plus hat, zum Beispiel.
Ja, dann könnt ihr euch.
Fall. Aber dann natürlich nur zu kleine Gruppe, ist ja klar.
Könnt ihr euch das angucken. Also es ist, sieht gut aus, ist gut gemacht. Ja.
TV Plus.
Also ist definitiv eine der Serien, die man dieses Jahr gesehen haben muss, finde ich. Wenn man so auf Science-Fiction
dieses Jahr
steht.
Oh fuck, das wird knapp.
Das wird knapp, ja.
Das wird knapp.
Scheiße.
Nicht mehr viel Zeit da.
Wie viele Folgen sind es?
10.
45 nee, Minuten,
schaffe,
oder?
Das schaffe ich nicht mehr. Also ich fange jetzt an zu gucken.
Ja, dann los.
Dann,
okay, was ist es eine dieser Serien aus 2021, ja, die man gesehen haben muss. Man muss sie nicht in 2021 gesehen haben.
Ah,
es ist eine der Serien aus 2021,
Glück gehabt,
die man gesehen haben sollte. Also mein Tipp, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, dann guckt da definitiv rein.
Mhm. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, weil,
ob du es weiter liest oder anguckst. Ich würde schon die Bücher erst lesen, weil wie gesagt, es ist schon grob dieselbe Story, aber es ist doch einiges anders. Da sind Charaktere, die gibt's gar nicht in der Serie drin und die geben dem schon nochmal einen gewissen Touch, weil dann auch Liebesgeschichten drin sind und hast du nicht gesehen und so. Also
ekelhaft.
Ja, furchtbar. Aber das, ja, naja, es ist halt fürs Fernsehen geschrieben, merkt man.
Ja, das ist ja auch okay. Also es muss ja, keine Ahnung, es wäre ja auch irgendwie komisch, weil das andere würde vermutlich halt einfach nicht funktionieren, wenn du es einfach so 1:1 adaptierst, weil es halt ein anderes Medium. Also Dinge, die du halt in ein Buch schreiben kannst, naja, übersetzen sich halt nicht unbedingt gut auf eine Fernsehserie. Das ist ja fair enough. Nee, ich bin mir mehr am Überlegen, ob ich jetzt zuerst irgendwie noch Dune oder so lesen soll, bevor ich den Film schaue. oder ob ich zuerst den Film schaue. Weil Dune habe ich tatsächlich nie gelesen. Und
ach so, ist Dune gut, oder?
Weiß ich nicht, aber die Foundation-Trilogie war halt so ein Vor- oder Dune ist inspired by den Foundation. Darum habe ich irgendwie, und das Buch hatte ich halt schon, weil ich es schon mal gelesen habe, auch wie Ingo vor Jahren. Und ich habe mir gedacht, ich könnte das eigentlich wieder mal lesen, weil ich es damals recht gut gefunden habe und immer noch ziemlich cool finde. Ja. Und ja, also ich meine, der Film ist ja, zumindest was man so hört, ziemlich cool.
Ja, steht auch noch auf meiner Anguckliste irgendwann mal, aber ja.
Dune. Ja. Okay, ja. Warte.
Der neue Dune.
Das ist ja jetzt bei dem neuen,
der neue Dune.
Keine Ahnung,
HBO
was.
Plus. Apple
Android, Android TV Basics oder so.
Ja.
Das, was wie
ja, das ist wie die neuen Folge oder die neue Staffel von Star Trek Discovery. Einen Tag bevor es irgendwie losgeht, kündigen Netflix und Paramount die Verträge. Also das war ja ein Arschmove. Also echt. Also ich schon gefreut, dass man jetzt demnächst wieder gucken kann. Und dann ficken sie dich kurz vorher ins Knie.
HBO Go oder was brauchst du jetzt für?
Nee, das Paramount Plus.
Was ist das? Ja. Hast du jetzt ausgedacht, oder?
Nein.
Hör auf, dir irgendwelche Streaming-Dienste auszudenken.
Die heißen alle was mit Plus. Ich kann auch nichts von
mit
Paramount Plus. Also Paramount so, Plus ja. Gibt's aber noch nicht in Deutschland. Kommt erst irgendwann, keine Ahnung.
Als nächstes sagst du Jahr. Dann, ja, Magenta 1 oder so ein Quatsch. Aber leider kannst du diese Serie nur auf Magenta 1 gucken. Ja. Sagte niemand jemals.
Vielleicht sollten wir unseren Podcast einfach in Binärgewitter Plus umbenennen und irgendwas.
Binärgewitter Plus.
Ja, irgendein Streaming-Dienst werden.
Wir streamen Podcast in euer Ohr.
Ja, sehr schön.
Okay, so, und zwar nach DE-Movies. Boop. Okay.
Ha.
Was haben wir noch?
Ah, hier, das andere, was ich tue, also neben DNS Mask mich rumärgern, Bücher lesen, mache ich dieses Advent of Code ja immer noch, weil ich bin natürlich während des Advent of Code natürlich nicht so vorwärts gekommen.
Zu Adventen gekommen.
Nicht so zum Adventen gekommen, weil ich habe ja noch gearbeitet und so und ich habe mir gedacht, ja, mach's jetzt noch 2, 3. Und eins der Probleme kann man halt mit Graphen lösen und das ist halt sowas, was ich echt nie tue. Und darum habe ich hier 2 Artikel rausgesucht, die mir geholfen haben, mich zu erinnern, was ich mal über Graphen gelernt habe und wie man so einen Graph modelliert in Code. Und ich habe irgendwie
dann hast du diese eine Library genommen, hast es da reingeworfen, fertig.
Also wenn du so einen einfachen Graph, das ist ja nicht schwierig, aber das Problem ist halt so, ich weiß nicht, ich habe das letzte Mal im Studium für halt irgendwie so Studiumsprobleme habe ich irgendwie Graphen gebraucht und sonst, ich meine, es gibt bestimmt Jobs, wo du Graphen und so Zeug die ganze Zeit brauchst, aber es ist bei mir halt echt so nicht der Fall und es gibt echt wenige Probleme in meinem Leben, die sich mit Graphen gut lösen lassen würden. Darum,
deswegen hast du zu deinem Standard-Use-Case PyTorch gegriffen und dann ging's los.
Ja, ich habe hier Machine Learning. Einfach
Machine Learning draufgeworfen, das wäre nicht.
Machine Learning. Nee, es ist eigentlich, also es ist alles auch, es eben, so ein einfacher Graph und so, wenn du da einfach ein bisschen Suche drauf machen möchtest und so, das ist alles gar nicht so schwer. Aber
du musst es halt machen.
Ja, du musst es halt mal machen und diese 2 Artikel beschreiben halt einfach so, ja, so kannst du einen Graph modellieren. Es ist in Ruby, aber also erstens mal findest du vermutlich auch die gleichen Dinge für nicht Ruby, sondern für deine Programmiersprache X. Und das Konzept, also kannst du halt auch einfach 1:1 und kannst es halt einfach in Python oder Shell oder was weiß ich implementieren.
Graphen in Shell ist, glaube ich, ein bisschen anstrengender, oder?
Ja, aber auch einfach nur, weil alles in Shell ein bisschen anstrengend ist.
Nee, es geht.
Außer
andere Tools ausführen, ist auf jeden Fall das Einfachste.
Ja. Aber dann kannst du auch einfach irgendwie Perl-E oder so. dann
kannst du
auch
kannst du Graphen.
Ja, dafür ist Shell perfekt.
Ja, genau, und dann kannst du dein Graph darin implementieren und fertig.
Mhm. Okay, cool.
Dann Picks oder habt ihr auch was gelesen, was ihr noch nicht aufgeschrieben habt?
Nee, wir können nicht lesen.
Ihr könnt nicht lesen.
Hm. Nee.
Lesen verlernt.
Genau, kommen wir zu den Picks. Ich habe radparken.info mitgebracht. Da kann man die alle Bahnhöfe Deutschlands anklicken und sagen, ob man da gut mit dem Fahrrad parken kann, wie man die Fahrradstellplätze findet, sind sie überdacht, sind sie nicht überdacht, wie viele gibt es, Fotos hochladen und das soll dann benutzt werden. Wie
gibt es da auch so Kriminalitätsstatistiken, so wie oft deine Fahrräder rausgeklaut werden oder so?
Nee, aber du kannst du alles angeben, genau, und das soll dann die Basis sein, um, keine Ahnung, dass die Politik vor Ort dann darauf reagieren kann. Wie genau das? Ingo
macht sich jetzt Fahrradparkplätze in seinem Dorf.
Ich kämpfe seit 2 Jahren für Fahrradparkplätze. Don't get me started.
Ich lese hier gerade den ersten Satz und der sagt, Deutschland braucht bis 2030 bis zu 1,5 Millionen zusätzliche Fahrradabstellplätze an Bahnhöfen.
Mhm. Haben wir geschafft, wenn wir einfach eins machen?
Das ist gut. Ja, bis zu, genau. Das ist gut 10 Jahre hin und dann ist 1,5 Millionen, erscheint mir da eine relativ geringe Zahl. Also gerade wenn du sagst, dass bei euch zum Beispiel noch keiner ist, jetzt bei uns.
Genau,
ist,
also
glaube
es gibt keine offiziellen, so die Fahrräder stehen und liegen da einfach so rum. Ja, man schließt sie halt am Zaun an oder so. Also das ist weil,
quasi
es gibt
auch
nichts
Stellplatz.
Anderes. Es ist eine Katastrophe und ich versuche da seit 2 Jahren das hinzukriegen und das ist ja, puh. Ja, also deswegen da mitmachen. Ja, dass viele Leute sehen, dass ihr mit dem Fahrrad an Bahnhöfen Stellplätze braucht und damit die Politik vor Ort dann irgendwann mal diese ganzen Auswertungen kriegt und darauf hoffentlich reagiert und da hier umgesetzt und gefördert vom irgendwie, jetzt haben wir ein Bundesministerium für Digitales und Verkehr, yeah. Und von der Deutschen Bahn, also es ist eine offizielle Geschichte sozusagen, gucken wir mal, was bei rumkommt. Definitiv alle bitte mitmachen. Fahrrad und die radparken.info.
Also Ingo, bei dir steht, dass da 2 Möglichkeiten gibt, irgendwas abzustellen.
Ja, ich habe auch schon eingetragen, dass das alles scheiße ist. Aber
ich kann es immer bestätigen oder korrigieren.
Aber die Marker auf dieser Map, die sind alle grün. Also ist doch alles in Ordnung.
Ist alles grün. Alles grün. Easy. Klar.
Man kann auch nicht sagen, dass es scheiße ist, oder? Kann man das hier irgendwo?
Doch. Wie gesagt, kannst du eine Umfrage dann für deinen Bahnhof machen und kannst sagen,
das Radabstellanlage.
Ja, das ist
blöd. Ist quasi nicht auch eine Straße, eine Radabstellanlage?
Das klingt
ich
sehr
ja,
deutsch.
Ich würde ja öfter mit dem Fahrrad fahren, wenn ihr endlich irgendwie da bessere Fahrradplätze hinbauen würdet und so. Das kann man da alles angeben.
Was ich gelernt habe, ist, dass du bei diesem einen Talk, dass du dein Fahrrad wie ein Auto auch am Straßenrand abstellen kannst und quasi davor oder dahinter. Das war jetzt quasi auch ein, sich dann wie so ein Auto verhält. Also du kannst quasi einen Autoparkplatz für dein Fahrrad benutzen.
Okay, gut. Dann sollten wir das
also machen. Also ich meine, das wird dann geklaut und so, weil du kannst den nur nicht festmachen. Aber du könntest es machen.
Wieso, wenn es dann laut piept und hupt und also so wie so ein richtiges Auto, wenn du es versuchst wegzuschieben, also.
Ja, dann wird es wahrscheinlich gut sein, aber dann kannst du, ja.
Ja, aber so ein richtiges Auto ist schon ein bisschen schwieriger, einfach mal so zu packen und wegzutragen.
Ja, dafür ist ja, das ist ja quasi der Trick an Fahrrädern, ist, dass sie leicht sind. So, die auch ohne einen extra Motor bewegen kann. Und wenn man jetzt quasi das so schwer macht, dass man es nur noch mit extra Motor bewegen kann, dann hast du quasi ein Auto gebaut.
Motorrad.
Oder ein Motorrad, genau. Sorry. Doppelstockanlage, nein. Schade.
So sad.
Gut, tragt euch da mal alle ein, bitte. Next.
Oder Top Excel.
Excel.
Ihr yeah, Excel-Freaks, yes. Oh Mann.
Also, weil Ingo ja so Fan ist von Excel. Ist auch nicht wirklich mein Pick, sondern ist mehr so Pick aus
dem Internet,
aus der Vergangenheit,
aus der Telegram-Gruppe. Nee, das Ding ist up to date.
Oh, nice.
Das, also, und zwar gibt's hier, naja, so ein Excel Esports Battle, halt competitive,
Excelling.
Competitive Excelling, ja. Und zwar kannst du da $10,000 gewinnen. Gesponsert von Microsoft, natürlich. Kannst du in Excel irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was du da genau
machst. Ich habe mir das angeschaut, das war die, also die Leute, die mitgemacht haben, den einen Stream, den ich mir angeschaut habe, war fucking lame, ja. Sie hat so langsam getippt, ja, ich habe gehofft, dass sie mindestens doppelt so schnell ist und noch irgendwelche krassen Makros benutzt, aber sie haben quasi alle immer nur Index und ein If und Else benutzt. Das war quasi alles, was sie gemacht haben.
Lame. Ein bisschen lame.
Da geht auf jeden Fall mehr.
Genau, und wie das mehr aussehen könnte, ist hier der, ja, diese Idee ist nicht neu. Es gibt hier diesen Comedy YouTube Channel und da
die haben sich das schon mal ausgedacht,
genau.
Und Microsoft hat es einfach geklaut.
Die haben sich das halt einfach ausgedacht und da gibt's so ein Streamer, der Makro heißt, passenderweise. Da gibt's halt ein Video, das Microsoft Excel Stream Highlights sind. Und er hat wie halt hier so ein normaler, ja, wie man das halt so von normalen E-Sports kennt, hat er sich, ja, halt über Excel, zeigt ja hier Excel und es ist wirklich gut gemacht, es fühlt sich halt echt so an, wie er über so einen normalen E-Sport und so eine normale E-Sport-League sprechen würde.
Und also so ein Beispiel war irgendwie das neue Excel-Update und es hat irgendwie eine neue Function eingeführt und die nerft quasi den Rest von diesen ganzen anderen Functions, weil die ja vorher immer voll gut benutzt waren, aber jetzt funktionieren die nicht mehr so und das hat jetzt voll seinen Flow kaputt gemacht und deswegen kann er nicht mehr so gut Excelen.
Ja, das ist natürlich interessant, wie sich jetzt das Meta weiterentwickelt, oder?
Genau.
In der Professional Excelling Scene, aber anscheinend ist die Excelling-Scene in Realität noch gar nicht so weit, die benutzen alle nur Index und If-Else, haben wir gelernt. Ja. Also
das ist echt so lame, ey.
Wir müssen hier, glaube ich, noch ein Jahr, zwei warten.
Ja. Und mehr Hotkeys einfach.
Mehr Hotkeys. Krassere.
Vielleicht muss erstmal das erste quasi die Setup-Phase sein, wo du deine ganzen Makros für das weitere Game dann vorbereitest und dann halt einfach doppelt so schnell bist wie die anderen.
Mhm.
Das könnte ich mir vorstellen. Also da gibt's auf jeden Fall, es hat Opportunities noch viele.
Ja. Also, ist schon ein lustiger E-Sport.
Aber der steckt halt noch in den Kinderschuhen, ja. Und mit jedem Update muss man immer schauen, was da quasi kaputt gemacht wird.
Genau, da geht noch mehr.
Noch einiges, ja. Die Gewinner sehen
jetzt
auch
einsteigen.
Einfach wie Excel. Die sehen halt auch echt wie die ultimativen Excel-Experten aus, so wie du dir das vorstellst, so drei Excel-Consultants.
Ja. Ja, stell dir einen Excel-Consultant vor und genauso sehen sie aus.
Du kriegst erstmal einen Excel-Consultant, der erste Platz aus den USA, der zweite dann aus Bengaluru, aus, wo ist es?
Indien, ja, keine oder? Ahnung.
Indien?
Indien,
ich genau. Glaube, ja. Und der dritte ist aus den UK, aber er ist eigentlich ein Asiate. Ungefähr so sehen die aus. Und das ist sehr nice. Also ich glaube, ich würde mich für den zweiten entscheiden. Anoop Agarwal. Der sieht aus, als würde er es auch noch mit einem witzigen Akzent machen.
Ja,
11.000 Punkte.
Ja, ist schon lustig, also zumindest das Video.
Was ihr alles in eurer Freizeit treibt, gut.
Kann ich sehr empfehlen.
Ich auch. Mhm. Du hast schon zwei Empfehlungen, jetzt musst du sie eigentlich angucken.
Ja,
das ist quasi die Regel bei uns.
Don't care.
Ist auch echt nicht so lang. Wenn du schon keine Bücher lesen willst, dann.
Nee. Mhm. Trag Sachen bei Radparken Info ein.
Oder genau, ich habe gerade nachgeschaut, deine beiden Nachbardörfer, die haben voll gut ausgestattete Parkplätze.
Ja, klar. Das ist Bullshit, was da eingetragen ist. Ich korrigiere das jetzt alles und sage, da war noch niemand.
So ein Doppelparkplatz und alles.
Ja, das kannst du völlig
bewacht vergessen. Von Kampfhunden.
Bullshit.
Habe ich gerade reingeschaut, war sehr witzig. Und gedacht so, oh ja, da ist auf jeden Fall was. Auf dieser grünen Grasfläche, das ist ein besonders guter Radabstellplatz.
Genau, da kann das Rad schlafen.
Tagsüber,
wenn es nicht
braucht. Radmüde.
Rad SSH. Genau,
aus der
nee, was?
Nee, aus dem Bereich Obscures würde ich es nennen, ja. SSHR2P, es ist SSHR2Post und Post nicht quasi das HTTP-Post, sondern wie so ein Pastebin quasi. Okay. Dann kannst du was an SSH schicken und dann wird es eine HTTP-URL.
What?
Was hast du geraucht?
Ich habe das nicht gebaut, ich habe das nur gefunden.
Ja, aber das warum?
Ja, aber die Frage bleibt irgendwie wie gleich. Hm? Was hast du geraucht?
Ach so, ja. Zu dem Zeitpunkt. Weiß nicht, das hat jemand anders mir beigezeigt, dass sie das unbedingt brauchen.
Ah, ja. Ja,
als
ja.
wichtiges Projekt, ja.
Ja, ja, ja. Ja.
Mhm. Auf jeden Fall, ich finde das eine gute Sache.
Siehst du, genau darum ist die Frage berechtigt, was du geraucht hast, weil du das eine gute Sache findest.
Nee, guck mal, stell dir vor, du hast ein Stück Text, aber du möchtest es eigentlich auf den Pastebin werfen, aber du willst kein Curl benutzen, sondern nur SSH und dann BAM!
Ja. Und warum will ich keinen Curl benutzen?
Weil Curl nicht installiert ist, SSH aber schon. Mhm. Weil das so ein altes Magenta 1 Linux ist oder so. Keine Ahnung.
Ja, ja.
Nee.
Nee.
Dann weiß ich auch nicht. Also ich finde es eine gute Sache, dass irgendjemand gebaut hat. Vor 6 Monaten 8 Commits, ist fertige Software einfach.
Epic. Sehr schön.
Ja.
Für immer fertig.
Abgeschlossen.
Abgeschlossene Software. Hat auch nur 316 Zeilen Code, also es ist quasi Gewinner-Code.
Ganz zu groß.
Nee.
Sehr schön. Abgeschlossene Software, abgeschlossene Sendung, oder?
Ja, fast. Ich habe noch einen und zwar habe ich noch einen 3D-Print für euch.
Ah.
Und jetzt so passend zu Weihnachtszeit.
Das habe ich gesehen, ja. Das Ding habe ich gesehen.
Kinder spielen wieder oder man hat mehr Zeit, die Kinder beim Spielen zu sehen. Aber bin ich über was gestolpert, was echt Spaß gebracht hat. Und zwar die Kombination aus Duplo und diesen Brio-Holzbahn. Und dieser
ist
Stein,
illegal, oder?
Biggest Crossover
wahrscheinlich.
Nee,
aber nein, das ist das Schöne an Thingiverse, es verkauft ja keiner, du lädst ja nur ein Tablet runter und wahrscheinlich könnte Lego jetzt Thingiverse
wegklagen. Nein, die Lego-Dinger sind abgelaufen. Es baut jeder Lego Duplo.
Du meinst, es gibt
Klemmbausteine. Ja, aber du darfst den Markennamen nicht verwenden.
Ja, aber du darfst Duplo nicht
benutzen. Dafür machen wir dich ab. Und
gut, du darfst Duplo nicht verwenden, du darfst Brio nicht verwenden, aber du darfst diese
Eisenbahn zu Klemmbausteine. Ja, Eisenbahn zu Klemmbaustein Adapter
bauen. Genau.
Ja.
Darfst du wahrscheinlich sogar verkaufen.
Genau. Ich würde es aber, ja, das wahrscheinlich darfst es, das stimmt.
Kannst du einfach selber aufrufen.
Genau, ich hab's gedruckt, funktioniert, macht Spaß. Man kann damit dann mit Duplo sehr schöne Hochkonstruktionen für die Holzeisenbahn bauen. Das ist super.
Mhm. Nice. Was hast du für einen Drucker? Hast du einen?
Ich habe den Ender 3, habe ich damals, glaube ich, auch von erzählt.
Ah, du weißt ihn
den
nicht,
Ender 3, den, und zwar, es gibt da mittlerweile Nachfolgemodelle von. Ich bin mit meinem Ender 3 super zufrieden. Es gibt einen Ender 3 V2, es gibt einen Ender 3 Pro,
Ender Plus, oder ist ein Streamingdienst?
Ender Plus.
Und ich weiß nicht, ob sie jetzt noch mal einen draufgelegt haben. Auf jeden Fall gab es zuletzt, was ich mitbekommen hatte, den Ender 3 irgendwie auf Reddit hieß es, ja, es gibt ihn für knapp über $100. Das sind natürlich dann amerikanische Preise, wo die Steuern nicht mitgenannt werden und so. Und in Deutschland hatte ich ihn dann für 150 gesehen. Und das ist wirklich ein Preis für die Maschine. Ich glaube, günstiger, also ich wüsste nicht, dass man günstiger in 3D-Druck einsteigen kann. Oder die Kombination aus, du kriegst akzeptable Druckergebnisse mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand, ist günstiger nicht zu haben.
Also,
ja, genau.
Wir haben,
die 50 Euro mehr für ein V2 ist vielleicht wert. Weiß ich nicht genau, was die Tunes sind, die Erweiterungen sind, die da eingeflossen sind. Aber ja, auch 200 Euro finde ich immer noch super.
Ja, also wir haben so ein China-Dingsy auf Arbeit, also einfach privat auf Arbeit gekauft. Und der war, glaube ich, der war billiger, aber da musst du halt echt auch viel dann basteln.
Man wäre normalerweise kein neues Hobby, sondern was aus dieses Zeug druckt, was man haben möchte.
Ja, genau.
Nee, da musst du ganz viel mehr Geld ausgeben. Diese 3D-Drucker, ich glaube 3D-Drucker unter 500 Euro ist alles, das ist ein Hobby. Also du kommst nicht darum, dich mit Bed-Leveling zu beschäftigen, ein bisschen. Mittlerweile gibt's da ja auch mit dem BL-Touch. dass er das automatisch berechnet oder einrechnet, du musst dich trotzdem damit beschäftigen. Und ja, du hast den irgendwann justiert und der läuft und meiner, ich kann ja die Bausteine gerade stressfrei drucken und ich würde mich jetzt auch trauen, nachher noch eine Mini-Yoda-Figur zu drucken. Ja, aber ob das Ergebnis immer exakt das ist, was du haben willst oder ob du da nicht doch nochmal 2 Stunden darin investieren musst, warum er denn jetzt wieder Fäden gezogen hat oder so, das kannst du bei diesen Druckern nicht ausschließen. Mhm. Also kaufen, 3D-drucken können, funktioniert immer, ist das alles nicht. Es ist, also ich hab, aber trotzdem, es ist ein schönes Hobby. Für 200 Euro bekommst du was, womit du mit einem überschaubaren Zeitaufwand dahin kommst, dass es akzeptable Ergebnisse sind.
Also ich habe bei mir im Keller so einen Schmodderdrucker, also so einen Resin-Drucker. Der hat halt andere Nachteile, aber da kommt halt beim ersten Mal was raus, was sofort gut ist. Also was richtig, wo du denkst, so, okay, das sieht richtig nice aus. Sieht besser aus als alles, was ich davor gesehen habe mit diesen Faden. Und das war quasi für mich dann gut genug schon. Und da kann man halt irgendwelche Sachen drucken und es kommt halt genauso raus.
Das schon ist cool.
Ja. Ist halt kein Hobby, sondern mehr so, ich hätte gerne das und dann wird das Hobby halt das 3D-Modellieren und nicht mehr das 3D-Drucker einstellen.
Ja. Quasi. Ja. Also genau, das ist auch das, was für mich bei diesem Ender 3 funktioniert. Ich akzeptiere halt, dass manche Dinge, da müsste ich mehr Tuning-Aufwand reinstecken. Das möchte ich nicht machen. Ich möchte dann lieber mir was zurechtkonstruieren und für Dinge, die ich gelöst haben will, schnell was drücken. Und das funktioniert auch. Das ist gut. Mhm. Ich meine, Modellieren ist nochmal so eine andere Sache. Können wir kurz einen Abstecher reinmachen? Klar. Ich habe mal angefangen, mich mit dem CAD-Programm von Autodesk zu beschäftigen. Ja, ist es doch gleich.
Beileid.
Das ist ja, genau, aber das ist echt AutoCAD gut anscheinend.
Das ist einfach nur, ne?
Nee, ist nicht AutoCAD. Wir haben ein extra Programm für gerade für die 3D-Drucker.
Achso, okay.
Was du als Privatanwender auch kostenlos nutzen darfst. Wo du nicht ein Vermögen für ausgeben musst.
Nee, das finden wir blöd, weil wir wollen Open Source Produkte.
Ja, ich habe vor allem jetzt auch noch nicht die Zeit gefunden, mich da reinzudenken. Von Autodesk, wie heißt das denn? Free? Nee.
Aber es ist alles Fusion 360 vielleicht.
Ja, Fusion 360, genau das meine ich. Es gibt da für den Download durch den Privatanwender ein extra Formular und dann kriegst du das und kannst das nutzen. Das ist ganz cool. Das eine Tutorial, weil ich da mal angefangen habe, das sah auch echt cool aus, aber ich habe die Zeit nie gefunden, mich da wirklich reinzudenken oder mich damit zu beschäftigen. Und womit ich bisher am besten zum Ziel gekommen bin, ist tatsächlich das OpenSCAD, weil man da die Modelle programmieren kann. Und ich habe auch mal eine ganze Zeit lang intensiv 3D-Modelle programmiert. Und dann funktioniert das gut. Und dann ist es auch so eine Welt, in der ich mich bewegen kann, weil ich dann nicht erst noch eine Oberfläche und eine neue Terminologie benutzen, lernen muss, sondern ich dann mit geometrischen Grundformen, die ich kombiniere, das Modell aufbauen kann, was ich haben möchte. Und das ist echt ein cooler Ansatz, der für mich sehr gut funktioniert hat. FreeCAD habe ich jetzt öfter von gehört, was ganz gut funktionieren soll. Auch mangels Zeit noch nicht reingeguckt. Das wollte ich aber dann.
Also FreeCAD funktioniert ganz gut. Du hast dort halt, wie auch in diesen anderen Tools, so Constraints. Also du sagst quasi, wie weit soll ein Ding von einem anderen Ding weg sein? Und dann rückt es die Sachen halt automatisch so zusammen, wie die Constraints sind. Und das constraint-basierte Modellieren ist halt so eins von diesen Möglichkeiten, die du hast bei dem anderen. Blender machst du halt quasi, baust du immer auf dem Mesh selber auf. Und genau, bei dem anderen modellierst du halt über diese Constraints. Ich habe das jetzt einmal probiert, habe da schon quasi ein Rad nachgebaut, was gebrochen ist für einen Kinder-Staubsauger quasi. Das war mein erstes Projekt. Und das ist auch ziemlich gut geworden. Auch der Druck danach ist nice geworden. Und das hat ganz gut funktioniert eigentlich.
Gibt auch einen Vortrag auf dem C2.
Über der ist noch nicht FreeCAD. Auf dem Media CCC gelandet, oder?
My First Steps with FreeCAD, oder
genau.
Was ist
das? Ja, My First Steps with FreeCAD, genau.
Der das ist nur auf YouTube vor 2 Stunden. Ah, nee, der ist hier auch bei Chaos Studio Hamburg. Ich kann ihn mal verlinken.
Ah, der ist neu. Der war vorhin noch nicht da. Ja. Okay. Können wir direkt
mal. Also der Kongress ist schon gut, muss man schon sagen. Also egal welches Thema, ja, man kann immer gleich, wir können immer gleich sagen, und das gab's auf dem Kongress, und das gab's auf dem Kongress, und das. Gut. Dann, wenn ihr weiter darum experimentiert habt, können wir ja mal das als Thema nehmen und vielleicht könnt ihr alle mal eure Teile vorstellen und dann machen wir mal groß. Ich hätte auch gern so ein Ding, aber irgendwie bin ich auch noch nicht dazu gekommen, mich damit intensiver zu beschäftigen, mit diesem 3D-Printing.
Ja. Ich habe mich nie damit so intensiv beschäftigen können, wie ich gerne wollte, aber ich bin froh, dass ich ihn hab. Also, und dass er so läuft, wie er läuft. Das ist der Sweet Spot zurzeit für mich.
Sehr schön, sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Sendung. Bitte abonniert alle Binärgewitter Plus.
Genau. Für nur 0 Euro im Monat könnt ihr Binärgewitter Plus dabei sein.
Jetzt sogar mit nicht kaputtem Feed.
Ja, hoffentlich. Genau.
Vielleicht. Und sonst müsst ihr halt ein Issue machen.
Genau.
Weil ihr zahlt halt 0 Euro für, also was habt ihr erwartet?
Yep.
Ja. Für die 0 Euro gibt's wahrscheinlich noch nicht mal richtige Chapter Marks, aber gucken wir mal, ob
doch,
das geklappt hat.
Doch,
hier, doch, hier alles. Ich habe hier immer schönes Ctrl J und also
vielleicht,
ja.
Okay, ich glaube, der Trick ist, ich mach das einfach nicht mehr. Sondern der Felix macht das. Der andere. Ah. Und dann ist quasi das Problem gelöst.
Ja. Wunderbar.
Okay, nice.
Dann viel Spaß noch auf dem Kongress oder viel Spaß bei den Familienevents, die jetzt vielleicht noch anstehen. Kommt gut rein ins Jahr 2022, ja. Nicht ausrutschen, sondern schön reinrutschen. Ich meine, laut geböllert wird ja dieses Jahr nicht.
Geil.
Und wir hören uns dann Anfang nächsten Jahres wieder. Und bis dahin wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Tschüss.